Was geht ab, Bildungselite? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Massenkonferenz in einer sehr spannenden Konstellation. Wir haben eine Menge an Themen vorbereitet. Da könnt ihr sehr gespannt sein. Ich möchte als allererstes einen Gast begrüßen, den ich lange nicht gesehen habe. Also zumindest nicht im Podcast. Auf der FIBO haben wir uns getroffen, Danny. Danny, aka Jim Dunn. Ich freue mich, dass du hier bist und dass du den Weg in die Massenkonferenz gefunden hast.
Ja, ebenfalls, Tom. Hat mich sehr gefreut, dich zu sehen auf der FIBO. Wir hatten ja schon mal eine Solo-Runde, eine sehr spannende, die ich damals sehr genossen habe. Und irgendwie ist es dann nie wieder dazu gekommen, dass wir die Chance hatten, uns hier auszutauschen. Aber umso schöner, jetzt mal wieder dabei zu sein. Und ja, freue mich auf die Runde.
Ja, wie immer gilt, also in der Massenkonferenz ist es ja nicht so, dass ich dich jetzt interviewe und die drei hier neben sitzen und zuhören, sondern das soll ein Gespräch werden, ne? Also wenn
Das
ihr
wäre ja
Fragen an
schlimm,
Danny
ne?
habt, du Fragen an die Jungs hast, haut einfach rein, seid spontan, das soll hier ein Gruppengespräch werden und nicht einfach nur ein stupides Interview, wo drei daneben sitzen. Aber generell würde mich natürlich trotzdem interessieren, du bist ja gerade in Prep, wie läuft's bei dir?
Ziemlich gut. Ich habe jetzt noch 4 Wochen bis zum ersten Pro-Qualifier. Die Quali ist ja immer so eine Sache, ob man die jetzt zählt oder nicht oder sich dann nur so seinen Haken holt. Das muss jeder so für sich wissen. Die ist in 2 Wochen. Da mache ich den Olymp Cup in Gera. Ist relativ entspannt von Berlin. Ist in 1,5 Stunden Fahrt, ohne dass man da jetzt wieder groß mit Übernachtung und Reisen und so weiter hin und her muss. Genau. Und der erste Wettkampf wird dann Polen sein. Das ist Ende Mai in Warschau und eine Woche später ist dann noch Alicante gegebenenfalls. Zwei Wettkämpfe, die ich schon gemacht habe. Eine tolle Saison gewesen, gut organisierte Wettkämpfe und ja, Alicante hat natürlich auch immer den Bonus, man kann hinterher Urlaub machen. Also dementsprechend dann immer direkt aus der Vorbereitung raus, ein paar schöne Tage in der Sonne genießen, ist natürlich auch immer sehr reizvoll. Also von daher, das ist jetzt erstmal der Plan für die nächsten Wochen. Soweit läuft es ganz gut. Körper reagiert dieses Jahr komplett anders als in allen anderen Vorbereitungen bisher. Ist super spannend. Ich mache wirklich alles anders als sonst und habe dauernd auch neue Herausforderungen mit meinem Körper, mit meiner Gesundheit und so weiter und Themen, wo ich halt wirklich in ganz andere Richtung arbeiten muss als sonst. Aber das macht es halt auch irgendwo spannend, ne? Und zeigt halt auch wieder, dass man halt diese ganzen Sachen, was man so gelernt hat, ist alles schön und gut. Aber letztendlich darfst du dich halt darauf nicht ausruhen. Also wenn es dieses Jahr weiterhin funktioniert, natürlich, klar, greif drauf zurück. Aber man muss sich halt auch weiterentwickeln und diese Sachen dann halt wieder aufgreifen und weiterentwickeln, ne?
Könnt ihr das bestätigen, Jungs, dass jede Vorbereitung anders ist und dass dieses Schema F, was ja sonst irgendwie jeder irgendwo hat, nicht immer
Ja.
funktioniert?
Ja.
Ja, 100
Also ich
Prozent.
muss sagen,
Ja.
bei mir funktioniert eigentlich ziemlich viel. Also ich habe es eigentlich noch nie geschafft, die Form zu versauen, auch wenn ich mich mal komplett überladen hatte. Also ein Schema, das habe ich damals mit Anton oder von Anton gelernt und mit ihm durchgezogen. Das hat eigentlich immer funktioniert, 2019, 2021. Ja, und bei Manuel, der hat jetzt, also 2023, der hat es dann mal ganz anders gemacht bei mir. Halt viel kontrollierter und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Wobei ich sagen muss, die Härte, die ich da von Manuel, also die Manuel, in der Manuel mich gebracht hat, die war schon noch mal ein gutes Stück besser, als ich Profi geworden bin.
Ich meine, so der ganze Prozess, so, weißt du, also ich bin ja noch nicht in Form sozusagen, ein paar Wochen sind ja noch da, die ich auf jeden Fall ackern muss. Ich meine, so grundsätzlich der Prozess, du hast ja auch so Setpoints, mit welchem Körpergewicht du ungefähr wie viel Kalorien isst und so weiter, weißt du, also so diese Sachen. Und wenn du das mal so vergleichst, wo du denkst, Wahnsinn, ich esse jetzt irgendwie 1000 Kalorien weniger als letztes Jahr, so, aber bin Ja.
noch nicht so in Form oder solche Sachen, so, weißt du, also so entlang des Weges oder zum Beispiel mein Körpergewicht ist ja jetzt viel, viel niedriger. Ich habe schon über 20 Kilo runter im Vergleich zum Höchstgewicht in der Offseason. Mein Blutdruck ist jetzt aber höher. So, ne? Also alles so Punkte, wo man jetzt wieder so denkt, so was geht irgendwie ab, so was ist los mit dem Körper? Auf jeden Fall, jede Woche kommt wieder irgendeine neue spannende Sache hinzu und ich warte mal schon auf die nächste, worauf ich mich einstellen kann.
Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich erinnere mich an den Podcast mit Michi, wo er auch sagt, er muss richtig leiden. Das kennt er gar nicht, weil er noch nie so tief war mit den Kalorien und irgendwie der Körper das nicht loslassen will. Könnt ihr euch das irgendwie logisch herleiten, warum das manchmal so ist?
Ich habe es schon versucht, ich sag mal so auch mit Blutwerten kontrolliert irgendwie, ob die Schilddrüse jetzt anders liegt oder so eine Sachen, aber vieles stellst du ja auch ein, sage ich jetzt mal. Und viele Sachen greifst du natürlich auch erstmal so auf, wie vielleicht in den letzten Saisons, wo du erstmal gute Erfahrungen mitgemacht hast. Von dem her weicht das ja immer gar nicht so krass ab. Aber dann gibt es halt doch wieder diese extremen Unterschiede, so, ne? Wo du halt feststellst, ey, es funktioniert einfach nicht. Und dann musst du gegebenenfalls halt nochmal andere Schritte gehen. Auf der anderen Seite habe ich es halt geschafft, zum Beispiel aber auch meinen Schlaf so gut zu halten wie noch nie. Also ich schlafe jetzt gerade besser als in der Aufbauphase so. Ich habe meine Schlafauswertung ist wirklich knackt alle Rekorde und ich fühle mich auch dementsprechend so. Und das jetzt irgendwie 4 Wochen vorm Wettkampf, natürlich auch mit Fettburnern und so weiter, wo das jetzt ganz so schon mal ein Thema ist, was ja den Schlaf potenziell schon mal stören könnte. Aber alles Sachen, also es entwickeln sich auch Sachen mehr in die positive Richtung. Ist jetzt nicht alles schlecht so, ne? Soll jetzt nicht so klingen. Aber das war immer so ein Thema, das kennt ihr wahrscheinlich alle Jungs. Schlaf und Vorbereitung ist immer so eine Sache. Und wenn der irgendwann kippt, das war bei mir halt so die Sache, so ist es das jetzt wert, den Schlaf vielleicht für mehr Milligramms oder bestimmte Milligramms mehr kippen zu lassen? Oder nehme ich die einfach raus und sorge dafür, ich schlafe jetzt wirklich mal meine 12 Wochen richtig gut jeden Tag und habe dann im Endeffekt ein wesentlich besseres Ergebnis, als mir jede Milligramm der Welt bringen würden, so weißt du?
Paul, ich glaube, Danny und ich sind ja so ein bisschen dafür bekannt, so viele Dinge wie möglich nachvollziehbar zu machen und auszuwerten, ja. Es gibt aber, glaube ich, trotzdem auch, selbst in unserem Leben, Dinge, die du nicht messen und nicht auswerten und nicht nachvollziehen kannst, ja. Zum Beispiel jetzt, wann ist jetzt aus meinem Gesichtspunkt her, nehme jetzt aus Selbstständiger, ja. Wann du jetzt zum Beispiel irgendwie Stress hast, finanzielle Sorgen hast, Druck hast, Beziehungsprobleme hast, etc., ja. Also lauter so externe Stressfaktoren, die du vielleicht nicht kontrollieren und nicht ausblenden und nicht abschalten kannst. Ich glaube schon, dass das auch mit reinspielt, dass der Körper vielleicht nicht so leicht Fettreserven hergibt, wie wenn du halt vielleicht komplett gechillt und unbeschwert bist.
Das macht wahnsinnig viel aus, meiner Meinung nach. Also ich denke mal mehr, als wir alle sogar denken
Ja.
würden. Also auch also das Mentale generell. Also wenn du, ich habe auch schon, in der Offseason habe ich halt immer den Struggle. Also ich liebe Diät, Diät fällt mir leicht, aber ich habe halt immer das Ganze in der Offseason. Und wenn da dann irgendwas nicht läuft, dann kann ich, also ich bin einer, der bei Stress halt nicht essen kann oder schwer essen kann. Und dann merke ich es halt immer, wenn da dann halt Tage sind, wo es halt wirklich dann, ja, Probleme, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, im Privatleben gibt. Ja, dann fällt mir das halt immer sehr, sehr schwer. Und bei anderen ist es dann wahrscheinlich auf Diät so, dass die dann da Stresshormone ohne Ende ausschütten und dann ja nicht abnehmen können. Also das macht wahnsinnig viel aus, das Mindset. Psychologisch denke ich ganz, ganz viel.
Du hast gerade schon gesagt, Michi, ihr macht ja wirklich sehr, sehr viel nachvollziehbar, gerade Danny. Jetzt finde ich es relativ witzig, dass du halt sagst, dass dein Schlaf so gut ist wie noch nie, aber das Gewicht trotzdem so hartnäckig ist. Kannst du das irgendwie herleiten? Hast du gerade viel
Null.
Stress?
Nee, gar nicht. Ich arbeite, also ich habe mich dieses Jahr auch selbstständig gemacht, bin jetzt voll ins Coaching und diesen ganzen Social Media Kram so eingestiegen, dass ich mich dem jetzt meine ganze Zeit darauf aufwende und ich arbeite definitiv mehr als vorher. Da habe ich ja beides parallel gemacht, das heißt ein Angestelltenverhältnis und dann halt parallel ein bisschen Coaching, so viel wie halt stemmbar war mit dem ganzen Social Media Kram. Ich arbeite zwar mehr als vorher, aber ich sage immer wieder, es fühlt sich nicht an wie Arbeit, weil es jetzt so selbstbestimmte Arbeit ist und das ist halt das größte Geschenk überhaupt. Also selbst wenn ich plus minus null das gleiche Gehalt raus hätte, würde ich es trotzdem machen, weil einfach diese Lebensqualität, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und selber zu entscheiden, wann du was wie machst, so viel mehr wert als jeder Euro dieser Welt. Ne? So, also dieses, es ist wie Freizeitstress, sage ich immer. Es ist so, als ob du dir einen vollgepackten Urlaubstag hast und du versuchst, den irgendwie abzuarbeiten. Ne? Einfach, aber mit Dingen, die dich erfüllen, wo du Bock drauf hast, wo du Spaß dran hast. So. Und Martin, mich würde zum Beispiel bei dir interessieren, wie es damals war. Du warst sicherlich auch irgendwann mal so an dieser Schwelle, wo du gesagt hast, gehe ich jetzt all in, mache ich diesen Coaching-Schritt so und hast du die gleichen Erfahrungen gemacht?
Also ich habe mich 2018 selbstständig gemacht, also schon ein bisschen länger her, war ich 22 Jahre alt und ich bin gerade aus meiner Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann gekommen. Dann habe ich erst im CleverFit gearbeitet, also habe ich das Studio gewechselt von meinem Ausbilderstudio zum CleverFit und da wurde ich tatsächlich gekündigt, weil ich in der Peak Week krank gemacht habe und dann halt auf Wettkampf gegangen bin, um zu starten, weil ich war in der Peak Week, ich war bei dem Oldschool-Coach, das war halt wirklich noch damals mit 12 Liter Wasser und ja, das wollte ich mir nicht geben. Ich war da total am Ende und bin dann nicht arbeiten gegangen und die haben dann halt meine Instagram-Stories verfolgt und haben mich dann gekündigt und dann habe ich mich daraufhin selbstständig gemacht. Also dann habe ich ein Kleingewerbe angemeldet unter Online-Coaching und es hat aber auch wirklich ewig gebraucht, bis ich davon leben konnte. Na, also ich habe am Anfang bin ich zum Arbeitsamt, habe da noch irgendwie Geld gekriegt, musste mich dauernd bei irgendwelchen Stellen bewerben. Na, ich habe zwar immer gehofft, dass die mich nicht nehmen, aber währenddessen, dass ich halt auch versichert war und so, konnte ich dann das Coaching aufbauen. Und ich würde so sagen, so 2021 war es so, wo ich sagen konnte, okay, jetzt kann ich gut davon leben. Und jetzt 2024 habe ich eigentlich gar keine Sorgen mehr, was Geld angeht. Also ich muss jetzt nicht mal mehr auf den Preis irgendwo schauen, wenn ich irgendwas haben will. Genau. Also es hat lange gebraucht. Es hat lange gebraucht, aber
Die nächste Runde geht auf
auf jeden Fall.
Martin. Würde
Aber
gerade
es ist nur
sagen.
Kontinuität in dem Bereich. Man muss sich halt im Coaching, finde ich, erstmal irgendwie einen Namen aufbauen. Ich meine, so Reels hochladen und so kann jeder Depp. Aber irgendwo ist, was ein Coach halt ausmacht, sind halt wirklich Erfolge. Und wenn du dann halt mal zeigst, okay, du hast jetzt mal 10 Leute vorbereitet und fast alle haben den ersten Platz geholt auf irgendeiner Meisterschaft, dann spricht es halt für dich. Ich meine, jetzt, wenn ich mal den Stefan anschaue, 2020, glaube ich, ging das los, mit, wo der so auf Rap One mehr gezeigt wurde, mit dem Fabi bei der Arnold Classics, wo der die gewonnen hat. Und der hat ja irgendwann so einen richtigen Boom gehabt, also wo wirklich jeder zu ihm ins Coaching gegangen ist. Na? Den Boom hat er immer noch, ne? Keine Frage. Aber wenn man mal so ein bisschen weiter zurückdenkt, mir war Stefan Kienzel früher kein Begriff, so 2019, 2018. Na? Und das ist halt, weil er eben kontinuierlich mit Erfolgen, mit seiner Coaching-Leistung überzeugt hat. Genau.
Aber es ist doch wieder witzig, wenn man so zurückguckt, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, dass so vermeintlich schlechte Sachen im Leben eigentlich der Startschuss für was, für das Größte überhaupt sein können. Also zum Beispiel, man, du denkst dir, Mann, scheiße, jetzt kündigen die mich so und wie soll es jetzt weitergehen und um Gottes Willen. Im Endeffekt hätten die das nicht gemacht, wärst du vielleicht irgendwie dein Leben lang in so einem Angestelltenverhältnis versauert, wo du gar keinen Bock drauf gehabt hättest so und wärst diesen Schritt vielleicht gar nicht gegangen aus der Not heraus, weil du so in deiner Komfortzone bist. Und ich spreche jetzt auch über mich selber, wenn ich das so sage, weil ich mache diesen Schritt jetzt oder habe diesen Schritt jetzt mit 33 gemacht, viel zu spät, mindestens 10 Jahre zu spät so. In dem Sinne, ob es jetzt in die Richtung ist oder in irgendeine andere, aber ich habe halt einfach die letzten 10 Jahre wirklich in einem Job gearbeitet, der mich halt null erfüllt hat. Also ich habe erst studiert in meinen Anfang der 20er und so weiter, aber da auch viel Zeit verplempert. Dann halt ein Angestelltenverhältnis gemacht, nur um es halt zu machen, so, ne, sich dann immer damit zufrieden gegeben, weil man zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig, so ungefähr. Und habe dann halt immer irgendwie in dieser Komfortzone rumgehangen und habe mich halt auf meinen Sport konzentriert, der ja aber auch wesentlich hätte besser laufen können, hätte man da mal schon mal irgendwie die Eier früher gehabt und gesagt, so, pass auf, ich gehe jetzt mal irgendwie andere Schritte, so wie du es zum Beispiel auch gemacht hast, baut sich das Ganze auch. Natürlich hast du dann erstmal eine Anlaufzeit und es ist erstmal schwer und so weiter, aber letztendlich hat man es ja mal selber in der Hand, ob es läuft oder nicht, ne?
Ja, definitiv.
Was ich ganz witzig finde, ist, wir hatten ja gerade über Stress gesprochen und du hast gesagt, das ist positiver Stress. Und wir hatten, also Kevin und ich und Domme hatten schon mal das Gespräch mit Martin auf Kamera, wo wir gesagt haben, diese permanente Erreichbarkeit, dieses permanente Sein irgendwie auf Social Media und erreichbar sein, Coaching machen, auch wenn sich das anfühlt wie ein vollgepackter Urlaubstag, wie du es so schön formuliert hast, ist es ja doch Stress, genau wie auch Sport Stress für unseren Körper ist, auch wenn wir ihn positiv wahrnehmen. Meinst du, dass es vielleicht daher kommen kann, dass du halt permanent irgendwie unter Beschallung oder auf Abruf bist, dass du deswegen vielleicht halt diesen Cortisol-Level einfach zu hoch hast?
Cortisol ist nicht zu hoch, den messe ich ja.
Okay.
Aber ja, es gibt auch noch andere Stressfaktoren und dieses, wie gesagt, man kann ja auch nicht alles messen. So, ne? Und dementsprechend, ja, also Stress ist definitiv da, ist nicht von Hand zu weisen. Letztendlich ist halt immer die Frage, die ich mir stelle, so alles im Leben hat einen Preis. Und wenn du jetzt sagst, ja, okay, dieser Stress muss jetzt weg, dann kann ich dir aber auch die Hand drauf geben, dass ich mich auf geschäftlicher Ebene zum Beispiel dieses Jahr nicht weiterentwickeln werde. So, ne? Also du musst halt irgendwo auch für dich abstecken, welchen Rahmen willst du denn abdecken? Willst du nur 100% sportlich erfolgreich sein und dein Leben auf der Strecke lassen? Oder willst du beides irgendwie vereinen? Das ist dann natürlich schon irgendwo hardcore, wenn du versuchst, an allen Ecken alles rauszuholen. Das geht sicherlich auch nicht für immer, aber zeitweise. Für jemanden wie mich, der jetzt so viele Jahre in den Sand gesetzt hat und nur rumgeeiert hat, ist es dann vielleicht auch einfach mal nötig zu sagen, du, ich mache jetzt mal 2, 3 Jahre halt ohne Freizeit in Anführungszeichen so und haue jetzt halt mal rein, um mir dann dementsprechend diesen Raum zu schaffen, um dann, wenn ich es mir verdient habe, halt mir diese Zeit zu holen. So, weißt du, weil das ist natürlich jetzt nicht für jeden gleich und immer situationsbedingt, aber wie gesagt, behalt dir im Hinterkopf, dieser Stress ist selbst geschaffener Stress und gewollter Stress, auch aus der Einsicht heraus. Mann, das Leben ist eigentlich so kurz und wie gesagt, ich habe einfach mal 10 Jahre weggeworfen, wenn du so willst.
Ja. Ich finde es interessant, weil ich war letztes Wochenende auf der Hochzeit und hatte wirklich mal 2 Tage kein Handy dabei, also wenig dabei. Konnte mal wirklich einfach auch mal mit Leuten, die mit dieser Fitness- und Social Media Bubble gar nichts am Hut haben, ein Wochenende lang feiern, das Leben genießen, in Anführungsstrichen, abseits dieses Handys. Und das hat bei mir ganz, 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 ganz viel ausgelöst. Ganz, ganz viele Fragen auch, wo man halt sagt, man ist hier permanent am Hasseln, am Ackern, am Machen. Weil du halt sagst, man möchte halt irgendwann sich da auch was aufbauen. Aber auf der anderen Seite lässt man irgendwo auch ein bisschen das Leben, in Anführungsstrichen, auf der anderen Seite liegen. Und ich frage mich halt gerade, ob diese Balance, die ja irgendwie ein bisschen abhanden gekommen ist, wenn man wirklich im Sport, im Social Media Bereich, im wirtschaftlichen Vollgas gibt, ob es das wert ist, diese Balance wegzulassen. Da würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören, also auch von Kevin und Michi.
Also ich fange mal an, also ich für meinen Teil, ich finde diese Balance sehr wichtig. Also ich könnte es nicht so durchziehen wie Danny, muss ich auch ganz sagen. Also auch Respekt von meiner Seite. wenn man das so kann. Ich kann es, wie gesagt, nicht. Ich habe auch, ja, wie gesagt, ich esse auch zwei, dreimal die Woche außer Plan und mache da viel mehr nach Gefühl. Fliege auch mal in Urlaub, lass da dann mal 1,5 Wochen die alle 5 Grad sein und sowas. Und ich finde das also für meine Psyche zumindest sehr, sehr wichtig, dass ich dann eben auch immer noch Spaß am Sport habe und mich da nicht so gezwungen fühle. Ja, manche mögen jetzt sagen, ja, als Profi kannst du es eigentlich nicht bringen oder dann brauchst du dich nicht wundern, dass du nicht besser bist. So, aber ja, ich denke mal, man muss dann immer so ein bisschen abwägen, auch wie seine Chancen sind im jeweiligen, was man tut. Wenn man jetzt wirklich da ein Business aufbaut, wo man dann wirklich ganz viel Geld zum Beispiel machen kann, dann lohnt sich das natürlich schon, da dann zurückzustecken und mal 2, 3 Jahre zu sagen, so wie Danny gesagt hat, einfach mal durchzuziehen. Oder auch im Sport, wenn man jetzt sagt, ey, die Leute sagen, oder die so, ja, ich sag mal, vertraute Leute sagen dir, die Ahnung haben, ey, du kannst es weit bringen, wenn du so weitermachst, du zieh durch und bla bla bla, dann sagen wir mal, du bist jetzt 25 und hast gerade deine Pro-Card und hast dann noch riesen Potenzial und sowas, dann bin ich da auch der Meinung, dass sich das auf jeden Fall lohnt, 100% durchzuziehen, auch wenn man die Möglichkeiten hat, arbeitstechnisch oder businesstechnisch natürlich. Aber jetzt für meine Lage muss man halt sagen, okay, Mr. Olympia werde ich jetzt nicht mehr werden. Mein Geld werde ich mit dem Sport allein auch nicht verdienen. Mit Social Media könnte ich vielleicht, will ich aber nicht, weil mich das fertig macht, diese dauernde Dokumentation meines Privatlebens. Also ich kann das nicht. Ich kann das ab und zu mal, da habe ich dann so einen Tag, da macht mir das auch Spaß. Aber dauerhaft ist mir das macht mich krank. Und da bleibe ich dann für meinen Teil auch lieber dann in meinem normalen Beruf, sage ich jetzt mal, da wo ich dann einfach nur mit Technik zu tun habe und mit ein paar Leuten halt einfach, die, ja, kommst du mit einem besseren klar, mit einem weniger klar, aber ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? Und so ist es für mich eigentlich am aller, also so fühlt sich für mich am besten an und so finde ich auch, bin ich gut in der Balance so mit mir selbst.
Ich versuche da auch immer abzuwägen, so quasi, wie viel gebe ich in eine Sache rein und wie viel bekomme ich am Ende raus. Und bei mir ist es auch so, wie Kevin gesagt hat, gut, Kevin ist Profi, ich meine, ich werde in dem Leben kein Profi-Bodybuilder mehr, aber ich habe auch relativ früh gemerkt, ja, dass es rein sportlich, dass ich da nicht hinkomme, wo ich gern hin kommen würde, beziehungsweise dass ich dann mit der Brechstange rangehen müsste und im Endeffekt bringt es für mich nichts mehr, irgendwie gesundheitliche Schäden zuzufügen für irgendein Ziel, was unrealistisch ist für mich. Ne? Da habe ich auch gesagt, ich konzentriere mich voll auf das Coaching und setze das Coaching über meinen eigenen Progress quasi und es war auch die richtige Entscheidung. So im Endeffekt, Stefan hat es ja zum Beispiel auch so gemacht. Ja.
Michi, wie siehst du das Thema Balance, bevor Danny dann seinen Standpunkt geben darf?
Das ist ein ganz ein schwieriges Thema, wo halt jeder für sich seinen individuell gesunden Zugang finden muss. Bei mir ist es so, ich muss mich sogar oft dazu motivieren, mehr auf Social Media zu machen und präsenter zu sein, weil das ja für mich eine nicht unerhebliche Einkommensquelle ist, ja, und die mit dem, will ich jetzt ganz ehrlich sein, für relativ wenig Aufwand, den ich da jetzt in zeitgemessen rein investieren muss, relativ gut verdiene, wenn ich das jetzt messen würde an einem herkömmlichen 9-to-5-Job. Also muss ich mir da eher oft in den Hintern treten und man denken, jetzt mach einmal so ein paar ordentliche Stories und sei da ein bisschen präsenter und ich muss mich da eher dazu motivieren, ein bisschen mehr produktiv diese Medien zu nutzen.
Danny, du bist ja
Ja.
jetzt das Paradebeispiel davon. Ich habe da höchsten Respekt vor, nicht, dass es jetzt klingt, dass ich das abwertend finde. Nur es war halt für mich so ein augenöffnender Moment am Wochenende. Du bist ja das Paradebeispiel dafür, dass man wirklich auf allen Ebenen richtig high performen kann. Du überlässt nichts dem Zufall, allein wenn man sieht, dass du verreist und da deine 19 Tupperdosen vorgekocht hast, aufs Gramm genau abgewogen. Das ist mein höchster Respekt dafür. Aber fehlt dir manchmal nicht irgendwo das Leben in Anführungsstrichen?
Nein, ganz im Gegenteil. Und das ist immer das große Problem, dass die meisten Menschen, wenn sie diese Sachen bewerten, und das ist ja irgendwo eine Bewertung,
Genau.
ich bin der unemotionalste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Also mir kannst du auch sagen, ich finde dich scheiße, so ist mir völlig egal. So,
Finde ich
letztendlich muss
nicht.
ich mit mir fein sein. Nee, aber ich meine so, weißt du, auch selbst wenn du sagen würdest, Pass mal auf, was du da und da machst, ist völliger Blödsinn, ist total cool. Jeder kann seine Meinung haben und jeder muss ja mit sich im Reinen sein, so, ne? Und steht jedem völlig frei, irgendwas zu denken über eine bestimmte Vorgehensweise. Also da müsst ihr auch nie ein Blatt vor den Mund nehmen, zumindest nicht bei meiner Person, wenn ihr irgendwas kritisiert oder so. Ich bin immer dankbar für Kritik, ich bin immer dankbar für neue Ansätze, Sichtweisen, weil oftmals steht man sich selber im Weg, sieht Sachen vielleicht gar nicht, ob man es am Ende annimmt, ist die andere Sache, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Nee, fehlt mir nicht. Und ich finde es auch witzig, dass ihr jetzt bei eurer Bewertung, von dem her, was wie ihr zum Beispiel jetzt das Bodybuilding bewertet habt, also Martin und Kevin vor allen Dingen, grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass ihr das Ganze sehr reflektiert angeht und also auch höchsten Respekt, dass du zum Beispiel sagst, Kevin, Mann, ich habe einfach keinen Bock auf den Scheiß. Und ich muss ja, ich sage dir ehrlich auch, wie es ist, ich ja eigentlich auch nicht. Also Social Media ist jetzt auch nicht mein Traumberuf so in dem Sinne. Und die Leute, ich trinke gerade einen Kaffee so. Da wüsste ich auch Besseres mit meiner Zeit anzufangen. Aber es gehört halt irgendwo so dazu. Es ist halt irgendwie Teil des Spiels. Funktioniert ja auch irgendwo, aber ich glaube, uns allen, auch gerade die Leute, die am präsentesten scheinen, so in ihren Stories und auf Social Media und so weiter, denen fällt es wahrscheinlich mit am schwersten. Die haben es einfach nur gelernt, am besten zu überspielen oder damit zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Ich glaube, niemand oder sehr wenige, zumindest sehr wenige Bodybuilder in der Fitnessszene, gibt es dann wahrscheinlich doch schon so ein paar Extrovertierte, die da drin aufgehen, aber die meisten Bodybuilder ist ja so. Vom Menschenschlag sehr introvertiert, so will einfach sein Ding machen, so, ne, ihr kennt das alle. Da kenne ich euch zumindest jetzt auch alle so vom Charakter her so ein bisschen drin wieder. Ich bin eigentlich auch so und habe wahrscheinlich einfach nur mit der Zeit gelernt, das zu machen. Mich hat man damals überredet, zu Instagram zu gehen. Ich habe mich immer geweigert. Und gesagt, ich will den Scheiß nicht so, das brauche ich nicht. Und das war dann irgendwann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich lasse mich dann mal breitschlagen und dann hat sich das halt irgendwie so hingespitzt und jetzt sitzen wir hier und machen Podcast. Also schon witzig, wie sich das entwickelt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, bei eurer Bewertung, dass ihr halt sagt, wie viel steckt ihr da rein zum Beispiel, waren das immer extrinsische Faktoren, die ihr genannt habt. Das heißt, ich kann nicht zum Mr. Olympia oder ich werde kein Profi-Bodybuilder oder so, aber es ist nie irgendwie mal die Bewertung gefallen, weil was für mich der viel, viel wichtigere Punkt ist, erfüllt mich die Sache persönlich. Denn ich sage dir so, wie es ist, auch ohne Wettkämpfe würde ich alles genauso machen, wie ich es jetzt mache. Auch mit 60 Mahlzeiten in die Türkei fliegen und allen anderen Quatsch, weil mich das einfach erfüllt, wenn ich das so genau mache. Die meisten Leute sagen dann immer, oh, und du cheatest ja auch nie und so diese ganzen Sachen und so. Nee, weil ich nicht das Verlangen habe und mich das so glücklich macht. Aber das Problem ist immer, dass die Leute sich das auf ihre Sichtweise beziehen und sie haben dann Bock zu cheaten, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also wie gesagt, jeder kann machen, was er will. Ich sage ja nicht, was ich mache, ist richtig. Ich sage nur, es ist richtig für mich. Dass dann immer oft gesagt wird, ja, aber das geht doch nicht so. Du musst doch irgendwie mal cheaten oder so. Nein, wenn ich das alles so nach Plan mache und da in der Türkei meine 18. Tupperbox auspacke, bin ich glücklicher, ob so doof das jetzt klingt, als wenn ich da jetzt vom Plan abweiche und irgendwie mir unten ein Brot und ein Sucuk im Späti da hole.
Aber das kam auch vielleicht, sorry, wenn ich da unterbrechen muss kurz, aber das kam ja auch vielleicht ein bisschen falsch rüber, weil wir machen ja quasi das, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, dasselbe wie du. Also die anderen Leute reden ja über uns genauso wie jetzt wir anscheinend über dich. Oder die Aussagen, meine ich, die sind dieselben. Und uns erfüllt das ja auch. Aber mich würde es gerade nicht erfüllen, wenn ich jetzt jedes Reiskorn abwiege und jeden Blutwert jeden Monat überprüfen müsste. Das würde mich halt abfangen. Aber da verstehe ich dich ja voll und ganz. Das sehe ich
Das ist
genauso wie
die,
du. Wenn das
und
einen
würde ich zum
erfüllt, dann
Beispiel
sollte
auch,
man das auch genauso machen. Und das ist auch genau das Richtige.
und genau das ist halt der Faktor. Mir ist es auch scheißegal, ob ich irgendwann mal beim Olympia stehe oder nicht oder sonst irgendwas gewinne. So, ich würde das trotzdem alles weiterhin genauso machen, weil einfach dieser Prozess ja auch letztendlich viel erfüllender ist als irgendeine Platzierung. Weil ihr kennt das alle selber, der Wettkampf ist rum und egal auch, wie du abgeschnitten hast oder nicht, es ist dann erstmal diese Leere da. Es ist nicht so, dass du sagst, Mann, ja, jetzt dieser Wettkampf und so, sondern danach denkst du halt so, okay, wie geht's jetzt weiter? Es ist ja nie so, dass dann die Reise irgendwie vorbei ist und du jetzt sagst, okay, der Wettkampf war es jetzt oder dieser Sieg oder auch Michi oder Kevin, als ihr zum Beispiel Profi geworden seid, habt ihr ja dann auch nicht gesagt, so, okay, jetzt ist gut so ungefähr, sondern dann überlegst du halt, okay, was kommt jetzt als nächstes? Weil letztendlich ist es ja der Prozess, der dich glücklich macht, nie wirklich das Ergebnis oder so sollte es zumindest sein. Und von dem her ist es bei mir nie der Gedankengang gewesen, wie viel kann ich dann rausholen? Ich bin sicherlich auch genetisch nicht mit meiner Plauze irgendwie so gesegnet, dass ich sage, ich werde jetzt hier der schönste Bodybuilder oder so. Ist mir aber auch wirklich ehrlich gesagt scheißegal, weil ich so viel Spaß an diesem Sport habe und an dem ganzen Drumrum und an dieser ganzen Sachen optimieren, besser werden, sich da irgendwie neue Herausforderungen stellen, was ich auch vorhin angesprochen habe. Das gibt mir einfach so unglaublich viel, dass ich das gar nicht davon abhängig machen würde, wie viel Potenzial ich jetzt für irgendeine Karriere habe oder so. Vor allem Karriere kannst du ja dir auch in dem Sport schaffen, ohne dass du sportlich erfolgreich bist sozusagen, aber ihr wisst, was ich meine. Also nicht nur, weil irgendjemand jetzt sagt, so, okay, du wirst immer nur ein schlechter Amateur bleiben, dann sage ich ja, trotzdem werde ich das genau so weiterführen, weil mich macht das glücklich.
Aber ich denke mir halt auch immer so, wenn ich dann mal, ich denke mal so 15, 20 Jahre in die Zukunft und ich dann denke ich mir so, ja, da hast du dann vielleicht da auf den Urlaub verzichtet oder da dann im Urlaub auf irgendwas geachtet oder sowas und du dann nicht mit deiner Frau an der Pool war die Hucke zugesoffen und gebumst auf dem Hotelzimmer oder, weißt du, das war, da denke ich mir dann so, vielleicht bereust du es dann in 20 Jahren mal, dass du dann gesagt hast, du hast dann was hinterhergejagt, was du nie erreicht hast. Gut, im Endeffekt, ja, wie du ist es, im Endeffekt ist es ja so, wie du sagst, der Weg ist das Ziel, aber diese Abstriche, die ich jetzt in den jungen Jahren, sage ich jetzt mal, die ich noch habe, dann vielleicht machen würde, würde ich vielleicht später dann bereuen. Und so denke ich mir dann halt, ja, man kann es nicht wissen, aber.
Bei Danny ist es halt so, wenn er so sagt, also er hat ja gesagt, es erfüllt ihn zu 100%. Dann ist es ja für ihn so. Also dann denkt er nicht, er hat was bereut, weil er hat ja immer das gemacht, was er zu 100% liebt und was er würde es nicht anders machen. Na, ich bin da auch eher von meiner Denkweise mittlerweile eher so, dass ich sage, okay, jetzt ich habe halt eine Freundin, ich will mal Familie gründen und sowas und Quality Time ist auch mal wichtig. Das heißt, meine Freundin ist ja auch Wettkampfathletin, heißt, wir sind beide hier und da auf Prep, dass man dann aber auch mal gemeinsam was essen geht, gemeinsam cheaten geht und sowas. Na, also ich versuche da schon so eine Balance zu finden zwischen, ja, irgendwie Quality Time, was halt für mich Quality Time ist. Ich meine, für Danny, für dich ist das dann ja deine Quality Time, wenn du alles nach Plan machst. Na, aber da am Endeffekt ist es ja wichtig, dass jeder glücklich ist mit dem, was er macht.
Ganz genau.
Es ist halt schwer zu argumentieren, wenn jemand sagt, es erfüllt mich und das ist genau das, was ich machen möchte. Und dann, wer sind wir dann zu sagen, das hast du jetzt nicht zu tun, das kann dich nicht glücklich machen. Hör doch auf, so einen Quatsch zu reden. Also, wenn du halt sagst,
Das wäre
das
dann nicht
ist
nur
das
an,
und das
ja.
ist mein Sinn des Lebens und das erfüllt mich so sehr, dann kann man da gar nicht gegen argumentieren. Ne? Nur ich frage mich halt, vielleicht ist man halt in dem Moment auch so in seinem Tunnel, dass man links und rechts das gar nicht sieht. Und da würde ich zum Beispiel mal Michi kurz mit ins Boot holen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Michi jemand war, der immer dieses Ziel vor Augen hatte und sein Leben darauf ausgerichtet hat. Und da kommt einfach ein Kind dazu.
Ich würde da gerne
Ja.
reingrätschen, das, was Danny und Kevin gesagt haben, weil ich das total interessant finde. Was hat Kevin gemeint hat, dass er das vielleicht irgendwann mal bereut, wenn er älter ist und diese Dinge jetzt nicht gemacht hat und diese Dinge ausgelassen hat. Und ich sehe das genauso wie Kevin, nur von der anderen Seite. Ich sehe das genauso wie Kevin, nur von Dennis Seite. Ich denke mir jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt 35, ich habe vielleicht noch realistisch gesehen 3, 4, maximal 5 Jahre, wenn es hochkommt, ja. Und ich will mich nicht in 10, 15, 20 Jahren fragen, wenn ich das jetzt mit 95% machen würde, statt mit 100, will ich mich nicht in 10, 15 Jahren mir die Frage stellen müssen, was wäre gewesen, wo hätte ich sein können, hätte ich vielleicht die 100% gegeben und nicht die 95. Also ich sehe das genauso wie Kevin, nur auf der anderen Seite. Ich will nichts liegen lassen und deswegen sehe ich das eher so wie Danny, dass ich sage, das erfüllt mich und das ist jetzt für mich nicht verzichten, wenn ich da jetzt nicht den Urlaub machen kann und an der Strandbar sitzen kann. Weil wenn ich an der Strandbar sitzen würde, würde ich mir eher denken, Papf, wo könnte ich sein, würde ich da jetzt nicht an dieser depperten Strandbar sitzen. Also so sehe ich das. Also lustigerweise genau so, nur vor der anderen Seite.
Ich will auch noch mal kurz einhaken, weil ich bin nämlich 100% derselben Ansicht und ich denke mir auch immer, genau so ist es, weil du sagst, jetzt in den jungen Jahren, ich hätte was verpasst. Also erstmal, ich bin ja glücklich mit dem, was ich mache. Und ich meine, wie viel mehr als glücklich kannst du denn erreichen im Leben? So, egal, ob du jetzt reich bist oder schön oder erfolgreich, aber letztendlich ist es doch irgendwie das Ziel, glücklich zu sein, wie auch immer. Den einen
Genau.
macht das glücklich, den anderen das. Bin ich jetzt gerade, vielleicht sage ich auch irgendwann, Mann, mit einer anderen Sache wäre ich glücklicher geworden, aber gut, das weißt du halt nie. So, ne? Das ist auch mit allem so, mit der Partnerin, mit dem Job oder was weiß ich irgendwie. Das ist immer irgendwie so dieses, hätte ja besser sein können. So, ne? Aber jetzt gerade bin ich glücklich, also denke ich mir so, ändere ich es nicht. Und ich denke mir halt auch genauso wie Michi, jetzt mit 33 ist das halt ein Alter, wo ich mir das genauso auch sage, vielleicht sind noch 5 Jahre drin, auf denen ich das auf so einem Niveau machen kann. Die nehme ich doch mit, weil mit, sagen wir mal, oder es geht bis 40, ne? So ist immer so, so diese magische Grenze. wirst du sicherlich auch noch trainieren und so weiter, aber wirst halt nicht mehr diese ganzen gesundheitlichen Herausforderungen auf dich nehmen und so weiter. Dann bin ich ja immer noch jung genug, um am Leben teilzuhaben. Da ist ja der Zug noch nicht abgefahren. Und bin dann im besten Fall auch finanziell so gesetzt, dass ich mir da nicht mehr allzu große Sorgen machen muss und so weiter. Und kann doch dann das Leben voll auskosten. Weil, Torben, ich weiß gar nicht, ob wir damals mal drüber gesprochen haben. Bevor ich ins Bodybuilding gestartet bin, war ich zum Beispiel ein riesen Gastronomie-Fan. So, also wirklich so essen gehen, neue Kulturen und Essen da entdecken. Ich bin durch Asien gereist, habe da die ganzen Streetfood-Märkte abgeklappert und so weiter. Das war so alles zu meiner Studienzeit. Das heißt, ich habe ja auch schon mal einen Urlaub gemacht und ich habe mich auch schon mal besoffen an der Hotelbar. Ich weiß ja, wie diese Sachen sind so. Ist ja noch nie, das, nicht so, dass ich diese Sachen alle noch nie gemacht habe. Und wie gesagt, in meinen 20ern zum Beispiel bin ich extrem viel gereist, aber halt nicht Bodybuilding gereist, sondern halt wirklich so gereist, mach, was du willst. Und kann das ja ins Verhältnis setzen. Und das sind genauso diese Sachen, an die ich mich dann zum Beispiel so klammere, dass ich mir sage, okay, wenn Bodybuilding vorbei ist, auf dem Niveau, wie ich es jetzt mache, hole ich das halt alles nach. Ne? Also zum Beispiel wieder dieses Reisen ohne dann mit den ganzen Mahlzeiten, sondern dann wirklich wieder geil, ich kann da hinfahren und kann das und das mich durchfuttern und kann das probieren. Vielleicht mache ich auch, vielleicht werde ich auch Foodblogger oder keine Ahnung so, ne? Also Sachen, die mich damals halt so sehr erfüllt haben, werde ich dann schauen, gibt mir das immer noch was? Könnte ich mir aber auf jeden Fall vorstellen, weil Reisen und Essen, klar, sind einfach zwei der geilsten Sachen, die es gibt so. Und dass man dann vielleicht darin wieder aufgeht. Weißt du, das ist so ein bisschen auch so die Exit-Strategy, sage ich jetzt mal, dass man jetzt gar nicht sagt, oh, das Leben ist vorbei, weil jetzt kann ich kein Bodybuilding mehr machen oder nicht in dem Umfang, sondern dann vielleicht eher sagt so, hey, cool, jetzt ergeben sich andere Möglichkeiten, weil ich sag mal so, immer wenn sich eine Tür schließt, so doof das klingt, dann öffnet sich eine andere. Es ist ja deine Entscheidung, ob du das jetzt nutzt, um dich runterziehen zu lassen und sagst, oh, Bodybuilding ist vorbei, was soll ich jetzt machen? Oder ob du im Umkehrschluss sagst, ey, das ist geil, jetzt geht ein neues Leben los und guck mal, was ich als alles für Möglichkeiten und Chancen habe, mein Leben noch geiler und noch schöner zu machen.
Da habe ich jetzt allerdings ein Argument von Kevins Seite. Was ist, wenn dieser Tag, dieses Morgen niemals kommt?
Das weißt du nie.
Ja, eben.
Ich lebe im Hier und Jetzt und mache mir keine Sorgen, was in 20 Jahren ist, weil wir haben allein in den letzten Jahren gesehen, was alles Verrücktes passieren kann in dieser Welt, was wir alles nie gedacht hätten. Und auch irgendwie Sachen im persönlichen Umfeld passieren manchmal Dinge, wo du wirklich von heute auf morgen so aus deiner Bahn gerissen bist und denkst, Mann, was macht das Leben eigentlich für ein komisches Zeug so? Und von dem her bin ich da überhaupt, ich kann nur das Hier und Jetzt kontrollieren. Ich werde nicht mein Leben danach ausrichten, was in 30 Jahren sein wird. Werde ich nicht machen. Nee. Kann jeder machen, wie er will. Ich sage immer nur, das ist auch immer schwer, weil ich immer sehr, ich sage mal so, ich treffe mal Aussagen über mich sehr bestimmt und sehr direkt. Und viele Menschen fassen das immer so auf, als ob das so allgemeingültige Aussagen sind. Aber wie gesagt, das ist immer auf mich bezogen. Und wie ich es für mich für richtig halte. Das heißt nicht, dass, wenn ihr das irgendwie anders macht oder so, dass ich das irgendwie verachte oder irgendwie schlimm finde. Jeder soll machen, was er will und wie er das für sich richtig hält.
Amen. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass du es nochmal gesagt hast, weil es geht jetzt ja nicht darum, den Blueprint zu finden für die Leute, die da draußen, die zuhören, zu sagen, ihr müsst es jetzt so oder so machen.
Ja,
Das Letzte,
genau.
was du jetzt gesagt hast, ist extrem wichtig. Macht das, was euch glücklich macht. Punkt.
Aber es war auch nochmal ein interessanter Input von euch. Also vielen Dank dafür,
Ja.
den
Ja. Mega
andersrum
coole
sehen.
Diskussion. Danke dafür. Ja. Ja, Leute, dann müsste ich mal kurz rüber zu Michi schwenken, denn wir müssen noch ganz kurz eine kleine Thematik besprechen. Beziehungsweise etwas richtigstellen. Möchtest du das kurz schildern oder soll ich die Ereignisse einmal kurz zusammenfassen?
Ich versuche das mit meinen Worten zu machen und so kurz wie nur irgendwie möglich zu halten. Ich glaube, die meisten, die unseren Podcast verfolgen, wissen, worum es geht. Ich sitze hier jetzt mit euch 2 Stunden und verbringe einen tollen Podcast. Normalerweise würde ich diese 2 Stunden mit meinem Sohn verbringen und spielen und ihn ins Bett bringen. Und ich habe mich aber entschieden, diese 2 Stunden mit euch zu verbringen, für unsere Zuseher. Und ich werde den Teufel tun und irgendein schlechtes Wort über irgendjemanden anderen zu sagen. Ich werde diese Zeit nicht so sinnlos vergeuden. Und die 2 Personen in dem Sport, die mich mit am meisten geprägt haben, waren Stefan und waren Jordan. Und die zwei haben eine Sache gemeinsam. Die verlieren niemals ein negatives Wort über irgendjemand anderen. Und das habe ich mir auch zum Ziel gesetzt. Wenn ich in irgendeiner Art und Weise Reichweite generiere, dann möchte ich die generieren mit Wissen, mit Kompetenz, mit Unterhaltung, von mir aus mit ein bisschen Humor. Aber sicherlich nicht mit Neid, Hass, Missgunst und Zwietracht. Und ich möchte nur noch mal kurz unseren letzten Podcast richtigstellen. Und da habe ich behauptet, man könne nicht beurteilen, was Urs hätte anders machen sollen, wenn man gar nicht weiß, was Urs gemacht hat. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich habe gesagt, es ist immer leicht, im Nachhinein in der Retrospektive ein Urteil zu fällen und immer leichter, als vorweg eine Entscheidung zu treffen. Und das Dritte, was ich gesagt habe, ist, dass das Peaking vor 30, 40 Jahren ein anderes war, dass der Bodybuilding-Sport vor 30, 40 Jahren ein anderer war und sie Kriterien verändert haben. Es war in keinster Weise irgendwie despektierlich gegenüber des Alters von irgendjemandem gemeint. Und ich werde das weiter so beibehalten. Ich werde mich niemals auf so ein Niveau herablassen, jemand anderen persönlich anzugreifen oder persönlich zu beleidigen. Wir können gerne diese Podcasts nutzen, wir können gerne diskutieren. Ich finde es großartig, wenn wir nicht einer Meinung sind, weil dann wird das Ganze eine tolle, eine lebende Diskussion, an der sich unsere Zuhörer erfreuen können. Aber ich werde niemals jemanden persönlich beleidigen. Ich möchte mich nicht auf dieses Niveau herabbegeben. Ich habe schon gar nicht einen Lee Haney beleidigt. Und eigentlich möchte ich es dabei auch schon belassen, weil ich will gar nicht mehr Zeit unseres Podcasts für sowas vergeuden, wo ihr an dieser Stelle vielleicht was Sinnvolles lernen oder anders unterhalten werden könnt. Eins möchte ich noch sagen, und ich glaube, wegen genau solchen Dingen steht Bodybuilding da, wo es aktuell ist und nicht viel besser da. Wenn wir es nicht einmal untereinander schaffen, uns in irgendeiner Art und Weise respektvoll begegnen zu können, dann werden wir niemals von der breiten Masse in irgendeiner Art und Weise Respekt erhalten können, wenn wir uns nicht einmal gegenseitig respektieren können. Ich glaube, das schließt da ganz gut an das an, was Danny gesagt hat.
Starke Worte, Michi.
Ja.
Ich würde gerne noch eine kleine Sache ergänzen wollen. Und zwar möchte ich dich gerne einmal noch dafür loben wollen, tatsächlich, da du mich kontaktiert hast und mich darum gebeten hast, die Möglichkeit, das Ganze im persönlichen Rahmen zu klären, zu bekommen. Und du auch da versucht hast, den persönlichen Weg zu wählen, um das nicht in die Öffentlichkeit zu tragen und das zwischen erwachsenen Personen einfach mal aus der Welt zu schaffen oder zumindest eine kommunikative Basis zu finden. Und ich finde es toll, dass sowas auch mal nicht im Internet ausgefochten werden muss, sondern dass du den persönlichen Weg gewählt hast. Und ich würde mir das tatsächlich in Zukunft auch wünschen, wenn sowas Usus wäre.
Also über mich kann man gerne halten, sagen, denken, was man möchte. Man muss mich nicht mögen, ja. Aber ich versuche immer mein Möglichstes und mein Bestes, ein guter Repräsentant unseres Sportes zu sein. Und in irgendeiner Art und Weise, das soll ich jetzt nicht arrogant anhören, aber schon eine Vorbildfunktion einzunehmen und mich so zu verhalten, wie ich halt auch gern hätte, dass man mich behandelt. Und ja, wenn wir alle so das handhaben würden, wäre unser Sport ein besserer und wäre die Welt eine bessere. Das ist meine Meinung. Aber anscheinend sind nicht alle Leute dieser Meinung.
Ich möchte das Thema dann in dem Moment auch schließen, es sei denn, Kevin und Martin oder Danny haben noch dazu noch irgendwas zu sagen, was sie loswerden wollen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann können wir das Thema ad acta legen und weiter im Text machen. Und zwar würde ich gerne mal kurz auf ein paar Ereignisse der letzten Woche eingehen. Zum einen hatten wir letzten Mittwoch einen tragischen Autounfall, wo eine deutsche Profiathletin, nämlich die Sarah Knoblach, leider verunglückt ist. Und ich habe heute gesehen, dass Hanna Brause einen Spendenaufruf gestartet hat, um Blumen zu besorgen. Ich weiß, jetzt kommt der Podcast erst am Freitag aus. Vielleicht ist der Spendenlink dann noch aktuell. Aber ich will an dieser Stelle nochmal allen Beteiligten, Freunden und Verwandten mein aufrichtiges Beileid oder unser aufrichtiges Beileid kundtun.
Ja, auch in meinem Namen.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, also mich hat es tatsächlich sehr getroffen, obwohl ich Sarah gar nicht kannte. Und es zeigt einfach mal wieder, wie kurz und kostbar das Leben ist und wie man einfach auch mal ja, jeden Tag wirklich so leben sollte, als wenn es der letzte wäre, weil das Leben einfach kurz sein kann. Habt ihr Sarah gekannt?
Doch,
Noch nicht.
flüchtig. Also ich habe öfter mal, ja, man hat so auf Stories reagiert, weil die auch Schicht gearbeitet hat und so, ne? Und auch dann in Wettkampfvorbereitung war und so. Also hat man so ab und zu mal ein bisschen hin und her geschrieben, aber jetzt nichts Tiefgründiges oder so. Also oberflächlich. Aber was mich halt auch an der Sache so getroffen hat, dass man halt dann auch verfolgt hat, wie sie da in ihrer Prep ist und heiß drauf war, ihr Debüt zu geben. Und das kennt man ja von sich selbst, also wie man dann heiß ist auf Prep und ja, noch 3 Wochen, noch 2 Wochen, noch 1 Woche und man ist voll on fire und dann sieht man halt, dass das dann ja auf einmal so schnell vorbei sein kann und die ganzen Träume, Ziele in der Zukunft dann auf einmal halt alle ja dahin sind für immer. Und das hat mich auch ganz schön erwischt dann an dem Morgen.
Ich habe den Danikus-Podcast geschaut mit Max und der hat da auch über Sarah geredet und hat gesagt, also die Frage, welche Athleten er mit dem größten Potenzial aus seinem Team sieht. Und da hat er auch gesagt, dass die Sarah, dass die richtig gut wird, dass die gerade auf einem richtig guten Weg ist und jetzt gerade in Alicante dann ihr Pro-Debüt zu machen. Und dann am nächsten Tag kam dann quasi diese Meldung. Ich habe es beim Ben in der Story gesehen erst und der hat mir dann auch so einen Link geschickt, wo ja quasi der Unfall beschrieben wurde und sowas. Ich habe es dann ja auch in die Gruppe geschickt, Massenkonferenzgruppe. Und also mich hat es auch übelst geschockt. Vor allem, die war ja am Wochenende davor noch auf der baden-württembergischen Meisterschaft vor Ort. Da hat Max mit einem Formcheck gemacht. Beim Invictus Cup habe ich sie gesehen. Na, und dann ist es schon krass, wenn du so eine Person eigentlich erst gesehen hast. Und plötzlich kommt dann so die. Und die hat ja auch noch Stories online. Es war also noch gerade so eine Story, okay, sie fährt jetzt quasi los. Ne? Und dann. Schon krass, ja.
In dem Sinne, Leute, passt auf euch auf, fahrt vorsichtig. Wenn ihr den Podcast vielleicht gerade hört im Auto, ich sehe immer wieder Leute, die im Auto sitzen, den Podcast sogar auf YouTube laufen lassen. Lasst euch nicht ablenken. Augen auf die Straße und kommt heil an.
Was mich interessieren würde bei euch, macht sowas was mit euch? Also geht ihr anders, weil oftmals ist es so, jeder, der sowas auch schon mal irgendwie im engeren Familienkreis oder so miterlebt hat, da tut es halt nochmal ganz anders weh, als wenn es jetzt irgendein Promi ist oder so, ne? Und oftmals nimmt man sowas ja auch als Anlass, dann eigene Sachen zu ändern, in seiner eigenen Einstellung, Lebenseinstellung, Schritte, Entscheidungen, weil auf einmal Sachen, die vorher vielleicht wichtig erschienen sind, sind auf einmal völlig egal in solchen
Genau, das wollte ich gerade
Situationen,
auch
ne?
sagen, ja.
Und ich habe ganz oft in meinem Leben schon gemerkt, in so ähnlichen Situationen oder bei Schicksalsschlägen oder wie auch immer, wie man dann wie so aufwacht. Also, dass du dann erstmal realisierst, was ist denn eigentlich wirklich wichtig und so diese ganzen Sachen. Und alle sagen dann oder alle sind dann immer 3 Tage traurig, was man immer so
Ja.
meistens sieht und sagen, ja, ist ja alles total blöd und so weiter. Und dann aber nach 3 Tagen ist es dann wieder vergessen und sie leben genauso weiter. Deswegen würde mich interessieren, habt ihr in der Vergangenheit schon ähnliche Sachen gehabt, die dann wirklich was mit euch gemacht haben, dass ihr gesagt habt, Mann, ich ändere jetzt mein, also jetzt im übertriebenen Sinne, aber ihr wisst, was ich meine so. Oder ich mache jetzt irgendwas ganz anderes, weil das hat mich wie so aufgeweckt.
Ja, also ich hatte das oft, wenn, ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber es sind mal ganz viele Bodybuilder gestorben, so hintereinander. Das war,
Ja.
ich glaube, da ist Cedric Milne gestorben, Sean Roden ist gestorben. Der, wie heißt der? Der Coach.
Bei Polocheck auch, glaube ich, in der Richtung.
Ja, der ist auch gestorben. Ich habe jetzt den anderen gemeint, der ach, ist jetzt
Der
egal. Es
von
war
Max,
dieses
der
eine
Typ da,
Jahr.
da war es wirklich krass, ja.
Ja, auf jeden Fall sind ganz viele gestorben und da war es bei mir dann wirklich so, dass ich gedacht habe, da kam auch das auch so ein bisschen her, dass ich dann mehr gedacht habe, okay, jetzt gehe ich aus dem Bodybuilding ein bisschen weg. Ich habe sogar teilweise Gedanken gehabt, dass ich gar keine Wettkampfsaison mehr machen will, weil ich mir halt eben gedacht habe, wofür machst du das eigentlich? Weil im Endeffekt, man macht ja schon ein paar Dummheiten jetzt gerade auf Prep. Na, man, und ist ja halt voll in seinem Film. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, eigentlich kann ich einen Gang zurückschalten, eben wegen dem Thema, was wir vorhin hatten, weil ich der Meinung bin, dass ich eh nicht so gut sein kann, wofür machst du es dann so
Du
quasi?
hattest doch eh das krankste Wachrüttel-Erlebnis, was man haben kann.
Ja,
Ich
will
glaube,
nicht
das
so.
sind die Einheiten.
Ja, auf jeden Fall lag ich 2 Tage im Koma.
Ja, eben
Da hatte
dann.
ich auch ein Wachrüttel-Erlebnis.
Ja.
Und mein, jetzt müssen wir off-cam reden. Und mein bester Kumpel ist 2018 in einem Autounfall auch gestorben. Und der war erst 18 Jahre alt. Na, und das war auch richtig heftig für mich. Und seitdem habe ich auch immer, also bin ich wirklich so jemand, immer wenn jemand wohin fährt, muss ich dem irgendwie sagen, bitte schreib mir, wenn du heil angekommen bist. Ich habe voll den Tick dadurch bekommen. Also egal, wenn, ob mein Bruder irgendwo hinfährt, egal, ob ein Athlet bei mir ist, nach Hause fährt, ich will immer, dass der mir schreibt, wenn er heil angekommen ist, weil ich irgendwie so ein, wie so ein Trauma davon habe, wenn jemand irgendwie Auto fährt.
Verständlich, ja.
Ich muss aber sagen, dass ich genau das beobachte, was Danny auch gesagt hat. Man hat halt dieses Erlebnis, man hat dann kurz diese Momente der Selbstreflexion, wo man irgendwie so Klarheit hat oder eventuell irgendwie auch Dinge ändern will. Aber das Leben hat dann so schnell wieder im Alltag gefangen, dass man halt irgendwie wieder in diesen Trott reinkommt. Und etwas, was ich eigentlich gar nicht ansprechen wollte, aber was mich an dem Tag extrem getriggert hat, war einfach, dass ich das Gefühl hatte, dass bei den meisten Leuten es damit getan ist, einfach mal eine Story zu posten und Rest in Peace runterzuschreiben. Und in der nächsten Story, dann 2 Stunden später, wird das nächste Produkt, was gerade im Sale ist, beworben. Und das ging tatsächlich an dem Tag überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Obwohl ich Sarah nicht kannte, habe ich gedacht, wie kann man, und ich möchte es wirklich echt niemanden angreifen, aber das habe ich nicht verstanden, wie man eine Story hochladen kann, dass man traurig darüber ist, dass jemand verstorben ist und keine 2 Stunden später wieder versucht, mit seinem Code irgendwelche Leute zum Kaufen zu bewegen.
Ich kann das ganz quer beurteilen, weil ich finde, für mich hat so Trauer auch nicht wirklich was. Das ist sowas Persönliches und sowas Intimes. Für mich hat das auch nicht wirklich was auf Social Media verloren. Aber das kann auch wieder jeder handhaben, wie er es gern möchte und wie viel Intimes er von sich auf Social Media preisgibt. Geben möchte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in der glücklichen Situation, noch nie jemanden aus meinem näheren Umfeld, wo ich jetzt der Meinung wäre, der würde mir was bedeuten, verloren zu haben. Also es ist noch nie
Toi, toi,
jemand
toi.
aus meinem engeren Umfeld gestorben. Das Einzige, wo jetzt so, jetzt habe ich kurz nachgedacht, das was mich vielleicht am meisten getriggert hat, wo er damals aus Fabi seine Krebsdiagnose bekommen hat. Das war vielleicht so das Einschneidendste, wo ich vielleicht kurz einmal nachgedacht habe.
Denn du hast es angesprochen. Geht es bei dir denn solche Momente? Gab es solche Momente bei dir?
Gab es vermehrt und dann sind das halt immer wieder so Sachen gewesen, warum ich dann jetzt zum Beispiel auch letztendlich mal diesen Schritt jetzt gemacht habe, ne? Mein Leben mal in eine andere Bahn zu denken und auch natürlich Risiken einzugehen und so weiter. Aber einfach zu sagen, ey Mann, das Leben ist genau so kurz und du kannst doch hier nicht dein Leben wegschmeißen, so in dem Sinne und in der Sache versauern, wo du halt einfach absolut nicht glücklich bist, so, ne? Und ich finde es auch einen guten Punkt, den du angesprochen hast, so mit diesem Story posten und dann 2 Minuten später ist wieder alles in Ordnung. Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieser Zugzwang. Du bist halt eine Person des öffentlichen Lebens, so mehr oder minder. Alle äußern sich jetzt dazu, also fühlst du dich halt irgendwie genötigt, auch was dazu zu sagen, weil sonst stehst du ja doof da. Aber ich bin zum Beispiel auch immer jemand, so ist auch wieder sehr kontrovers, da muss jetzt auch keiner meiner Meinung sein, aber auch Sachen, die Geburtstag oder so, scheiße ich komplett drauf. Weil das sind immer so Sachen, Leute gratulieren dir einmal im Jahr zum Geburtstag und melden sich sonst das ganze Jahr über gar nicht. Das kannst du dir auch sparen, so. Kannst du dir wirklich in den Arsch stecken, interessiert mich gar nicht. Wenn du mich nach einem Jahr anrufst und mir zum Geburtstag gratulierst und ich das ganze Jahr nichts von dir gehört habe, dann lass es halt so, ne? Das sind halt so diese Floskeln und so dieses gesellschaftliche Zwangverhalten, was wir irgendwie so vorgelebt bekommen, was man irgendwie so erfüllen muss, genauso wie mit solchen Rest in Peace-Geschichten und so weiter. Die Hälfte der Leute, die das gepostet hat, die kannten sie doch nicht oder die waren ihr egal, so. Und deswegen.
Da muss ich kurz mal einhaken. Das finde ich immer das triggert mich nämlich, wenn man jemanden überhaupt nicht kannte und dann einen auf Tränendrüse macht, weil es gerade irgendwie, ich sage jetzt mal, der Trend ist. Also ich will jetzt auch wieder, ich will keinen beleidigen, muss ich jetzt auch wieder disclaimen, dass ich da niemanden beleidigen will. Aber ich persönlich finde es affig.
Natürlich ist es irgendwo traurig, dass da jetzt jemand verstorben ist, auch gerade jemand aus unserer Szene und so weiter. Aber ich persönlich kannte sie jetzt zum Beispiel nicht. Und ich kann mich jetzt auch nicht mit gutem Gewissen hier hinstellen und sagen, ich bin jetzt der traurigste Mensch der Welt. Das hat mich jetzt so unendlich getroffen. So, weil das wäre einfach mal Bullshit und wieder nur so dieses, ich mache jetzt, spring jetzt auf diesen Zug auf, so und drücke auch auf die Tränendrüse. So, und das sind halt so ganz viele Sachen, wo ich dann immer so denke, so, man steht sich so selber im Weg mit diesem ganzen Scheiß, so und Warum? So, weißt du, also wie genau diese Geburtstagskacke und dieser ganze andere Kram. Ich meine, Menschen, die dir wichtig sind, die können auch deinen Geburtstag vergessen. Mit denen sprichst du eh alle 3 Tage so. Die sind für dich da, die fragen, wie es dir geht und unterstützen dich bei welchem Blödsinn auch immer. Und da ist es doch nicht wichtig, dass der dann einmal im Jahr anruft und dich für einen Tag, dir zu einem Tag gratuliert, für den du absolut nichts kannst. So, in dem Sinne. Mal dieses herzlichen Glückwunsch. Ja, wofür denn? Du hast doch nichts geleistet. Wofür denn dieser Glückwunsch? So,
Das
also,
sage ich
das ist.
nächstes Mal dann auch zu meiner Frau, wenn ich ihren Geburtstag vergesse. Jetzt scheiß dich nicht an, wir sehen uns eh jeden Tag. Also,
Ja, genau. Sagst du, denn jetzt gesagt, machen wir nicht mehr.
was hast du Tolles geleistet?
Glückwunsch.
Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, dass du da bist, dass du noch lebst. Super, klasse.
Eigentlich muss man am Geburtstag seinen Eltern Dankeschön sagen.
Ja,
Das
eigentlich
wäre
ja.
den
Ja.
Eltern gratulieren, das wäre eigentlich angebracht, ja. Aber sich
Ja.
selber, was hast du getan? Weiteres Jahr irgendwie vor dich hingeseicht, so. Nee, also wie gesagt, das nur im übertragenen Sinne, um mal einfach vielleicht auch mal über so eine Sache nachzudenken, auch genau hier mit, wie mit diesen Trauermeldungen und so weiter. Natürlich, wie gesagt, ist das irgendwo traurig, aber dann muss man halt auch mal die Kirche im Dorf lassen irgendwie und dann mal überlegen, wie man mit sowas umgeht und wie man sich dann auch öffentlich zu sowas äußert, ne?
Ich finde, man darf ruhig Beileid bekunden. Mich hat es auch geschockt, obwohl ich sie nicht kannte. Aber ich bin sonst voll bei dir. Also mir tut es halt wirklich für die Leute leid, die Sarah gut kannten, die wirklich dicke mit ihr waren. Und es macht irgendwie schon was mit mir, weil sie irgendwie eine von dieser großen Bodybuilding-Bubble war. Und aber klar, ich hatte es eben gerade schon gesagt, ich kann halt nicht irgendwie eine Story posten und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann halt 2 Minuten später irgendwo einen Link in die Kamera halten. Finde ich schwierig. Ja,
Ja, was ich aber
ansonsten.
trotzdem gemacht habe, ist hier gespendet für den Blumenstrauß. Das wird, glaube ich, ein großer Blumenstrauß. Und ja, also jeder, der Sarah cool fand und sie als Person geschätzt hat, würde ich mich auch freuen, wenn er da was spendet.
Und da finde ich es auch schön, dass die Szene da wieder zusammenrückt in solchen Momenten.
Ja.
Ja.
So, am Wochenende war sonst die DBFV Newcomer-Meisterschaft und die Masters- und Juniorenmeisterschaft, richtig?
Ja.
War irgendjemand außer Martin von euch da vor Ort? Martin, vielleicht
Dann
ganz
hau.
kurz, wie hast du es empfunden? Wie war's?
Nee, war cool. Also, ich habe, wie viele Athleten? Ich hatte 9 Athleten insgesamt. Und ich habe die Wellness-Klasse haben wir gewonnen auf der Newcomer-Meisterschaft. Da haben wir, das war richtig cool. Das habe ich auch in meiner Story gepostet. Es waren, glaube ich, 8 Mädels und die haben einen Zweier-Callout gemacht. Also quasi nur die 2 Besten, weil das so eindeutig war nach vorne. Und es waren halt beides meine. Und
Sehr gut.
das war cool. Also da war direkt 1 und 2, war dann klar. Ne? Und sonst, ja, Junioren Masters am nächsten Tag, es war halt übel anstrengendes Wochenende. Vor allem, ich musste die Farbe halt auch machen. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, du musst da die ganzen Schichten machen. Meistens sind es ja 3 Schichten Farbe bei jedem. Und am nächsten Tag dann wieder. Na, das war halt ultra heftig. Bin am ersten Tag um 2 Uhr morgens erst ins Bett gekommen, musste wieder um 5:30 Uhr aufstehen und wieder rüber. Und genau, und ach so, ja, am Freitag hatte ich meine Kampfrichterlizenz.
Herzlichen Glückwunsch, du hast bestanden.
Ja, genau.
Hast
Und
bestanden, cool. Ich habe das letztens noch gehört in dem Gespräch mit Martina, aber hat
ja.
alles geklappt?
Ja, genau. Also ich habe es bestanden. Also ich war der Erste, der fertig war mit dem Test. Und ich habe es, glaube ich, nach 10 Minuten schon abgegeben, das Ding. Ich habe es so richtig schnell geschrieben. Ich habe auch gemerkt,
Streber.
ich weiß
Da
nicht,
war es
ich
nicht schwer genug.
war wirklich relativ leicht.
Der
Na,
Spicker war gut
aber ja.
geschrieben.
Was ich
Kurze
merke, ich weiß
Frage.
nicht. Ja.
Darfst du dann auch, wertest du dann auch Klassen, wo Athleten von dir am Start sind oder wie das da gehandhabt?
Also es ist folgendermaßen, wenn ein Athlet von dir da ist, musst du erstmal den Hauptkampfrichter informieren und sagen, hey, pass auf, da startet jetzt ein Athlet von mir. Dann ist die erste Möglichkeit, dass das Kampfgericht halt ausgetauscht wird. Meistens
Okay.
sind immer noch Alternativkampfrichter dabei. In manchen Fällen geht es nicht anders. Wenn die keine Alternativkampfrichter haben, dann musst du es werten, aber es wird natürlich Objektivität verlangt und natürlich ist es auch so, dass die höchste und letzte Platzierung
Die
gestrichen wird.
Streiche ist okay. Okay.
Deshalb, es ist immer weit hergeholt, wenn man sagt, ja, der hockt in der Jury und der hat Athleten dort und die gewinnen alle. Meistens sind es dann halt auch einfach die besten Athleten.
Ja. Na, aber ich wollte das nur mal für unsere Zuseher und Zuhörer, dass das da klargestellt ist, wie das da funktioniert, auch mit den Streichelzutaten und so.
Ja, genau. Und also das habe ich bestanden. Jetzt muss ich noch zweimal Probe werten. Jetzt war eigentlich geplant, dass ich die bayerische werte am Wochenende, aber da wurde mir jetzt kurzfristig abgesagt, weil es irgendwie keinen Platz mehr für mich gibt. Deshalb werde ich jetzt im Herbst die baden-württembergische und die süddeutsche werten. Genau, das ist jetzt. Status quo.
Mega, da haben wir bald einen Judge in der Runde, der ja mal ganz offensiv sagen kann, was hier richtig und falsch gewertet
Und
worden
was ich
ist.
euch noch fragen wollte, ist es bei euch auch so? Ich schreibe nur am Computer, ne, oder am Handy. Und da musste ich jetzt wieder mal mit Stift schreiben. Ich habe nach drei beantworteten Fragen,
Ja.
konnte ich mal den Stift nicht richtig halten. Meine Hand ist zugelaufen. Ich hatte richtig Schmerzen. Ich musste nach fast jeder Ding,
Es kommt
musste
vom
ich
Wachs.
schütteln.
Ich wollte gerade sagen, wir wissen alle, wovon das kommt, Martin. Ja.
Ja, aber ich schreibe zum Beispiel viel auf Arbeit mit der Hand, weil
Ja.
wir immer noch Papierform haben, teilweise Aufträge. Und ich habe das irgendwie nicht mehr. Also hatte das auch mal, aber bei mir ist es weggegangen.
Ich
Ich
glaube,
glaube,
man verlernt das so ungefähr, weil ich habe das auch, wenn ich, also schreibe immer
Genau.
nur digital so, und wenn man dann mal wieder irgendwie zwei, drei Zeilen ausschreibt, dann denkt man, wann hab ich das schon mal gemacht so? Ich glaube, man verlernt einfach diese Belastung so in dem Sinne, ne?
So gedacht, früher hast du so 3 Stunden einen Aufsatz geschrieben, weißt du, ohne Probleme. Und jetzt schreibst du so 10 Minuten so, schreibst du auf so ein Blatt Papier und schon so nach 3 Sätzen gefühlt kannst du das Ding nicht mehr halten, musst du die Hand ausschütteln und so. Ja, also einen Aufsatz könnte ich nicht mehr schreiben.
Jetzt durch bei mir.
Scheiße.
Dann habe ich noch ein ganz spannendes Thema, bevor wir zu den Fragen kommen. Und zwar ist die New York Pro ja im Mai.
Ja.
Und ich würde gerne mal einen Blick auf die Open Class werfen, weil das verspricht, ein richtig geiler Wettkampf zu werden.
Oh ja.
Und ich glaube, ich stelle jetzt mal eine These in den Raum. Ich glaube, wir werden mit zwei Deutschen vor Ort sein. In der offenen Klasse.
Ja.
Ziemlich sicher sogar.
Also hier haben wir einmal von Bodybuilding Without Borders. Ich hoffe, ihr seht das jetzt alle.
Ja.
Das Line-up, was ich finden konnte. Das heißt, für alle Spotify-Zuhörer, wir haben in der Startliste Nick Walker, Tonio Burton, Martin Fitzwater, André Calderon. Wo ist Dommer eigentlich? Der muss das vorlesen. Quint Beastwood, Beef Stew. Den kenne ich nicht. Joseph Quidd. Richtig
Doch, der
ausgesprochen.
ist richtig
Ein
krass.
Monster.
Ja.
Okay. Justin Rodriguez, Tim Budesheim, Christian Wolski. Der RPG soll anscheinend auch raus sein.
Okay.
Und wir haben noch Dorian Haywood. Und hier steht nämlich, dass ein Starter anonym bleiben wollte. Und ich stelle jetzt, wie gesagt, diese These in den Raum, dass ein Emir verkündet hat, dass er auf einem prestigereichen Wettkampf starten möchte und
Ja.
3 Wochen in Prep ist.
Es wäre
Oder 7 Wochen,
spannend,
also seit 7 Wochen
Emir
in
gegen Tim
Prep
mal
ist.
zu
Also ich
sehen.
kann mir gut vorstellen, dass dann Emir auftauchen wird.
Kann ich mir auch vorstellen.
Was glaubt
Das wäre
ihr?
eine coole Sache. Ja. Auf jeden Fall
Ich sag.
ein paar neue interessante Leute dabei, würde ich sagen. Es ist halt wieder so ein bisschen so ein Ära-Shift, ne? Es kommen jetzt wieder ganz neue Leute hoch. Super gespannt bin ich zum Beispiel auch auf den Christian Wolski und so weiter. Also Leute, die halt sich jetzt gerade so hochkämpfen, noch nicht allzu lange Profi sind, ne? Und da jetzt die Zeit genutzt haben, draufzupacken und so weiter. Kannst du noch mal nach links scrollen?
Ja.
Anfangen. Auch hier Beef Stew und so weiter, die so in den letzten ein, zwei Jahren so halt für Aufsehen gesorgt haben. Wo es jetzt
Ja.
in den nächsten Jahren, glaube ich, richtig spannend wird. Auch der Martin Water,
Water.
ich weiß es gar nicht. Ja, genau. Und hat ja auch ordentlich abgeliefert jetzt schon auf seinem letzten Wettkampf so. Also ich glaube, da
Ja.
geht einiges. Also
Ja.
wird auf jeden Fall, es ist nicht so ein Wettkampf, wo man jetzt wieder reingeht und sagt, der wird Dritter, der wird Vierter, ja, okay, kennen wir schon, sondern ich glaube, es wird echt cool, das mal so im Vergleich zu sehen, im Vergleich zu dem, was man jetzt so gewohnt ist. Ne?
Auch mal
Ja.
den André Calderon neben den Open-Jungs zu sehen, weil der ist ja eigentlich 2-12er, ne?
Ja, war der Tony Burton vor kurzer Zeit ja auch noch.
Ja.
Ja, da hatte ich ihn noch gar nicht auf dem Schirm, als der 2-12er war.
Ich habe jetzt natürlich zwei Fragen an euch. Zum einen, wir haben
Ja.
jetzt wirklich ein gutes Line-up, wenn wir noch Emi mal dazu spinnen. Sind wir hier mit 12 Leuten, wenn hier der RPG, ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt, Ron, glaube ich, raus ist. Wer schafft es eurer Meinung nach in die Top 5
Kein
und welche
Deutscher.
Chancen haben Tim und Emir?
Ich sehe keinen Deutschen in der Top 5.
Ich auch nicht.
Also ich glaube, Nick Walker gewinnt das Ding. Tonio Burton wird Zweiter, Martin Fitzwater Dritter.
Ja, ich mit Martin und Antonio, das wird spannend.
Ja?
Ich
Ich glaube,
glaube
Martin
schon. Also ich bin ein riesen
schubst Tonio weg.
Martin-Fan.
Ja. Ich sag
Aber so wie der
Tonio.
jetzt in Texas ausgesehen hat, der Martin, das wird
Er
keine
war
klare
böse in
Sache.
Texas. Er war böse in Texas.
Ja,
Ich
das
sag
wird keine
trotzdem,
klare Sache.
ich glaube trotzdem, dass Tonio ihn schlägt. Und dann halt noch der Angel
Quint.
Calderon und Quint Beastwood, die. Und dann ist die Trompete auch komplett, würde ich sagen.
Also ihr seht diese fünf hier unter den ersten fünf?
Ja,
Oder ist da jemand
die sind
anderer
nicht,
Meinung?
Die sind nicht ohne Grund so angeordnet.
Nee, ich würde den Joseph Creighton, der wird auch noch spannend, weil der hat auch noch mal richtig draufgepackt, was du jetzt so gesehen hast, in Instagram natürlich nur. Der ist aber auch richtig, richtig stark. Also der ist zwar noch so ein bisschen unterm Radar, aber
Das könnte, glaube ich, das Problem sein, oder?
der macht Quantensprünge macht. Der kann ja normalen Sprünge, sondern der geht richtig ab, finde ich. Also der ist ja damals noch vor 2 Jahren, glaube ich, gegen Chris Kallmayr dann Profi geworden. Weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch daran erinnert.
Wer ist das? Okay, ja.
Chris hat gegen den verloren und seitdem hat der gefühlt 35 Kilo draufgepackt, optisch zumindest. Und das Bild, da wird ihm auch absolut nicht gerecht. Also der sieht gerade viel, viel krasser aus.
Hier nochmal ein Bild.
Ganz groß,
Was?
oder? Weiß, ich wollte gerade fragen, weiß jemand, wie groß er ist?
Der ist groß und der ist breit. Also der ist halt
Hauptschuld,
relativ.
Alter.
Hat der nicht einmal Tobi geschlagen? Oder täusche ich mich da?
Weiß ich nicht genau. Also ich weiß
Ja.
nur, dass er den Chris Kallmayr da einmal geschlagen hat,
Ja.
wo er dann Profi wurde.
Vor 2 Jahren in Prag, glaube ich, ne?
Aber für
Das kann
Schulter.
sein, ja. Oder Polen oder so war das vielleicht. Ich weiß
Ja.
es nicht mehr genau. Was hat
Alter. der für Schultern, bitte?
Was kann
Ja.
gerade sein?
Martin, ist er bei dem Coaching oder was ist los?
Weiß ich, bin bei dem Coach.
Er ist auch wahnsinnig stark, irgendwie auch da Videos, wie er 300 plus wegbeugt und so weiter. Also, das ist echt eine Maschine, der Typ.
Manche Leute würden sagen Öl, also, aber ich nicht.
Die sind mir viel zu geteilt dafür,
Ja,
was
die sind,
diese da, also
nee,
die sind
der
so
hat
richtig
hundertprozentig nichts
gefiedert.
drin. Der hat hundertprozentig nichts drin. Das war jetzt nur witzig gemeint. Kann vielleicht nicht so an.
Der
Wen
Quint
ich tatsächlich
Eastwood
auch
ist
noch
auch
recht weit
brutal.
vorne sehe, ist der
Ja.
Quinera.
Da habe ich sogar mal gepostet, dass der Mr. Olympia irgendwann wird.
Ach, hör auf.
Da kommt es für mich halt davon,
Passportler.
wir sehen halt nur Bilder von vorne. Der Rücken ist ja da die große Schwäche.
Mal
Also
schauen, ob er die beendet.
ich finde den nicht so super. Ich sehe den nicht in den Top 5.
Mich in den
Nein?
Top 5.
Nee.
Boah,
Ich
na, die
schon.
Linie finde ich schon großartig.
Ich sehe den auf jeden Fall in den Top 5.
Ich auch.
Na, du hast recht, Michi. Wir sehen den nie von hinten. Ich schau mal, ob ich da
Das
irgendwo
ist
ein
immer
Bild
so.
finde.
Wobei von Tim siehst du halt auch kein Foto von hinten.
Ja, wir wissen alle warum.
Wir wissen alle warum. Also, es ist halt schon, man zeigt halt immer nur seine besten Fotos her.
Ich glaube, das geht uns allen so, oder? Also, ja, hier und da ist mal ein Bild dabei, aber man fühlt sich natürlich besser, wenn man seine Stärken präsentiert. Ich mache das auch so. Wenn Silv
Natürlich.
das
Ich find
postet.
genau das Gegenteil ist der Fall, weil wenn du im Vorfeld eine Erwartungshaltung schürst, die du dann nicht halten kannst, tut dir das nicht gut.
Das stimmt. Die Frage ist halt nur, was will man mit Instagram bezwecken? Da willst du ja dich letztendlich verkaufen und das machst du natürlich, indem du dich in dem besten Licht darstellst. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Blickwinkel jetzt. Aber wenn man jetzt rein aus der Social Media Präsenz
Ja,
schließen lässt,
klar.
dann postest du natürlich einfach, wo du gut bei wegkommst, so ungefähr. Ne?
Ja, Michi, ich geb dir prinzipiell recht, aber es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnimmt, aber es gibt Athleten, die sehen auf Fotos besser aus als in echt und es gibt
Ja.
Athleten, die sehen auf Fotos
Ja.
schlechter aus als in echt. Und
Ja,
ich bin für
wer.
meinen Teil so der, ich sehe auf Fotos immer schlechter aus als in echt. Deswegen kann ich mir da diese Erwartungshaltung gar nicht so
Aber
schaffen. Das ist
das ist besser, oder? Also ich würde lieber
ja
das
natürlich viel besser. Also
nehmen.
für einen Wettkampf-Bodybuilder natürlich. Ich meine, das wäre das Dümmste, wenn du, oder das ist ja das, was ich dann auch immer so lächerlich finde, wenn dann Bilder gepostet werden von Leuten, also auch von Profis und sowas, und die sehen absolut brutalst aus auf Instagram. Weiß der Teufel, was da für Filter drüber waren oder in welchem Licht oder so. Und dann siehst du die teilweise dann Backstage und dann denkst du dir so, ja, was habe ich mir eigentlich so die ganze Zeit so einen Kopf gemacht um den, ne? Also zu Amateurzeiten ging mir das ganz, ganz oft so, wo ich dann immer gedacht habe, so, boah, der ist so stark und der ist so stark. Und dann siehst du die Backstage und dann denke ich mir so, ja, gut, so.
Wer war denn der Bodybuilder, bei dem ihr den krassesten Wow-Effekt hattet, als ihr den live gesehen habt? Also, dass ihr gesagt habt, boah, so, wo ihr
Kevin
wirklich
Brocher.
irgendwie mit der offenen Kinnlade standet.
Morgan Aist war krank. Morgan Aist auf FIBO 2019.
Kann ich mir vorstellen,
Kennt ihr
ja.
den?
Ja.
Ja, ich war dem auf
Ja.
der Bühne sogar in Alicante.
Das war mein Fuck. Ja,
Ich habe sogar
er ist halt
so
nicht so groß,
verkusen mit
weißt.
dem. Ich habe den dann im Poster habe ich den dann richtig provoziert und habe gesagt, ja komm, jetzt hau mal ein paar raus. Ich sehe halt aus wie ein Gartenzwerg daneben.
Also,
Also.
der erste Bodybuilder, den ich live gesehen habe, war Mustafa Mohammed. Kennst du den noch?
Ja.
Ja. Und als der die Hose runtergezogen hat, ich glaube, der hat ja mit das dickste Bein, das es jemals gegeben hat im Bodybuilding. Es war schon sehr beeindruckend. Und dann der
Wie kam
nächste,
es,
den ich.
Michi, dass ihr euch getroffen habt? Der hat die Hose runtergezogen. Kannst du die Geschichte auch noch
Ja, war bei einem Gasthaus. War bei einem Gasthaus. Und
erzählen?
der nächste, den ich dann live gesehen habe, war. der mich so richtig geflasht hat, war Dennis Wolf 2007, nachdem er die Amateur-WM
Boah,
gewonnen
okay.
hat. Das war, boah, also das war in so einem kleinen Supplement-Shop und da hat er Autogramme signiert und er ist so auf dem Tisch gesessen und die Schulterspannweite ging über den ganzen Tisch. So von einer Tischkante bis zur anderen. Es war so beeindruckend und das hat mir echt nachhaltig geprägt. Das war mega. Also Dennis Wolf in seiner Prime war schon cool. Und aber der mir am allermeisten geflasht hat, war Jordan Peters. Ich hab noch nie so viel Muskeln an einem lebenden Menschen gesehen. Das ist unvorstellbar. Auf so eine Größe komprimiert so viele Muskeln.
Bei mir war es tatsächlich der erste, wo ich richtig geschockt war, war Ronny Rockel 2009 in Berlin auf so einer Fitness-Shop eröffnet. Es war mehr so ein Fitness-Depot-Lager-Werksverkauf.
Ja.
Und da war der Ronny da mit dem Gunnar Pasche damals, die waren da beide
Ja.
bei Best Body Nutrition. Und da hat der Ronny sich dann auch ausgezogen und das fand ich, also ich war damals 17 Jahre alt. Und der hat mich da richtig auch beeindruckt. Und da habe ich dann auch richtig angefangen, Gas zu geben, so weil mich das richtig geflasht hat. Ja.
Meistens immer so die Leute, die man als allererstes trifft. Ne? Bei mir war es Ben Pakulski.
Ja.
Das ist natürlich auch eine schöne erste Person, eine schöne erste Begegnung, ja.
Aber findet sie das nicht auch faszinierend, wie man mit der Zeit immer mehr abstumpft gegenüber sowas, ja? Also, so, wenn ich mir früher gedacht habe, so, wow, wie krass schaut der aus und so, ja? Und
Ja.
dann denkst du irgendwie so ein paar Jahre später, ja, okay, so,
Echt so. Echt
ja, aber
so.
das habe ich auch zu Domi gesagt auf der FIBO, so haben wir so kurz geredet. Ja, waren ja gar nicht so viele so dicke Jungs da, ne? So, oder ist mir zumindest nicht so vorgekommen. Da hat einer, der auch noch dabei war, ein Kumpel von Domme, der hat dann gesagt, ja, vielleicht kommt dir das auch nur so vor, weil du mittlerweile breiter bist und nicht mehr so wie vor 10 Jahren, ne?
Moment, einer fällt mir noch ein, der mich richtig, also mir hat schon lange kein Bodybuilder mehr richtig geschockt. Aber wer mich extrem geschockt hat, war Rubiel in Prag.
Glaube ich.
Den vor dir zu sehen in Posinghose, wie er sich aufpumpt. Also ich traue mich echt sagen, bodybuilding-technisch, was Muskeln angeht, bin ich echt schwer zu beeindrucken, aber das hat mich voll geflasht.
Glaube
Ich
ich.
habe absichtlich, hab absichtlich weggeschaut, weil ich gewusst habe, ich muss gleich neben dem auf die Bühne.
Ich hatte ja mal Enrico Hoffmann bei mir in der Schule.
Ja.
Als Gastbesuch sozusagen für so einen Projektkurs. Als er durch die Schule gegangen ist und die ganzen Kinder ihn gesehen haben, es war, als wenn ich gerade den Weihnachtsmann auf dem Einhorn da reingeführt hätte. Die haben die Welt nicht mehr verstanden, die Kids.
Noch nie gesehen sowas, oder?
Nein. Also eigentlich wirklich, ich habe nur die Reaktion der Kinder beobachtet, echt die Kinnladen, wirklich, die hingen unten und solche Augen und dann wurde nur getuschelt und das war krass.
Aber es ist auch krass, wie ihr selber sagt, wie die eigene Wahrnehmung geschiftet so, ne? Also damals,
Ja.
weiß ich nicht, wenn man selber 80 Kilo wiegt, kommt dir jemand mit 100 Kilo wahnsinnig viel vor. Wenn du
Ja.
selber 100 Kilo wiegst, so, dann ist, also das verschiebt sich dann halt immer so, ne? Und je weiter du kommst, desto mehr verlierst du auch so diesen Blick dafür. Ich weiß noch ganz genau, der erste Bodybuilder, den ich wirklich live gesehen habe, war Heiko Kalbach. Der hat da, glaube ich, noch in Berlin gewohnt zu der Zeit und war so zu seiner aktiven Zeit, da war ich, weiß nicht, 17, 18 oder so. 70 Kilo oder so, und ihr könnt euch vorstellen, der war das Doppelte von mir und ich habe mich natürlich dementsprechend erschrocken, weil Bodybuilding-technisch geht in Berlin nicht allzu viel ab, da laufen nicht allzu viele Leute mit Muskeln rum und deswegen war das echt ein wahnsinniger Schock für mich. Wer mich aber tatsächlich live so proportionstechnisch, gar nicht jetzt so von der Masse, sondern wirklich proportionstechnisch am meisten beeindruckt hat, war Kion Pearson letztes Jahr in Schweden, wo ich auch gestartet bin, der hat da einen Gastauftritt gemacht. Und das war wirklich so Comic, ne? Also, das war jetzt nicht der ist jetzt nicht der Breite, der hat wahnsinnig viel Masse, also versteht mich jetzt nicht falsch, aber einfach diese abartigen Proportionen, so dieses Verhältnis von Knöchel zu Taille zu Schulter und so, das sah wirklich witzig aus. Also, das war schon so, dass man sagt, Wahnsinn, ja? So Freak-Faktor, aber auf eine schöne Art und Weise so.
Ja. Ist aber auch bei den Frauen so, finde ich. Also, wenn ich so Kommentare lese, teilweise, immer wenn es im Mainstream ist, wenn so ein Mainstream, was weiß ich, die Bild-Zeitung postet, irgendeine Fitness-Influencerin und da stehen dann teilweise wirklich schon so Kommentare drunter, oh, die sieht aus wie ein Mann und sowas. Und ich schaue das
Ja, ja.
und denke mir so, hä, die hat keine Muskeln. Also, ich denke mir so, hä, die ist doch dünn, die ist doch einfach nur dünn.
Aber
Und
das
ja, das.
Krasse ist auch so bei, ich sage jetzt mal, Female Bodybuilderinnen oder Figurathletinnen, da gibt es ja auch manche, die schon so ein bisschen wo man halt sieht, was sie machen, sage ich jetzt mal, ne?
Ja.
Und ich bin da auch richtig abgestumpft, so ich sehe das gar nicht mehr, so diese Vermännlichung, so irgendwie, also ab einem gewissen Grad natürlich, ja, aber
Ja.
die Schwelle ist da ganz eine andere, weil da ist auch mal ein Arbeitskollege, der hat da mal irgendwie auf meinem Handy irgendwas gesehen und dann sagt er so, Alter, das ist doch ein Kerl. Ich so, nein, Mann, wie kommst du da drauf? Das ist eine Frau. Und er, ja, die sieht aus wie ein Kerl. Und jetzt, wie gesagt, die Wahrnehmung ist da auch komplett anders, wenn die dann, ich meine, auf Diät werden ja alle Frauen, weiblichen Bodybuilder auch ein bisschen markanter im Gesicht, aber ich sehe das nicht mehr. Also weiß nicht, wie es bei euch ist, aber
Nee, gar nicht mehr. Weil
ja.
wenn du Athletinnen hast, die auch in diesen Klassen starten, Figur und sowas, ne?
Ja.
Wo dann alle denken, Alter, wie sieht die aus? Ne? Und ich denke mir so, ja, ist voll gut so. Also.
Gut
Ja.
gehalten.
Ja.
Martin Würde.
Ach Quatsch.
Ja. Soll ich das mal Fragen machen?
Ja, ganz kurz einmal zur New York Pro. Wir sind alle der Meinung, Nick Walker gewinnt, richtig?
Ja.
Ja. Wen habt ihr auf zwei? Wer gibt Nick die Competition?
Unio.
Martin.
Martin. Bin ja auch Martin, ja.
Danny?
Keine Ahnung. Ich kriege so wenig mit. Ich bin schon froh, dass ich weiß, wer Nick Walker ist. Ich bin da wirklich die allerschlechteste Person überhaupt für irgendwelche Prognosen. Das heißt, auch da jetzt wieder wie mit dem ganzen anderen Quatsch, bevor ich irgendwas sage, nur um dazu zu gehören, sage ich lieber gar nichts, weil ich kann es einfach nicht beurteilen. Dafür
Okay.
bin ich zu wenig drin in dem aktiven Wettkampfgeschehen.
Und letzte Frage noch, wo platziert sich Tim und kann Emir Tim ärgern?
Ja, also Emir kann Tim schlagen. Die Beine fallen natürlich ein bisschen ab gegen Tim sein, aber ich finde also von hinten ist es eine andere Liga, meiner Meinung nach, ein Doppelbizeps. Also ich glaube, Emir kann ihn wirklich schlagen, wenn er wieder so hart kommt wie letztes Mal.
Jetzt schauen wir erstmal, ob er startet, ne? Also.
Ja, aber ja, wenn er startet. Aber wie
Ja.
gesagt, ich sehe beide nicht in den Top 5. Ich glaube, der Tim kann den Christian Wolski, so jemand kann er schlagen. Aber auch so ein Beefstu und ja, auch selbst Justin Rodriguez, obwohl der immer schlechter wird, sehe ich aktuell noch vorn Tim Budesheim.
Wir werden sehen.
Also unterm Strich müssen wir sie dann noch nebeneinander sehen. Ja, das ist jetzt sehr, sehr viel spekulativ. Sicherlich ist jetzt Tim nicht mit der besten Linie und Struktur gesegnet. Und Tim muss halt mit seiner brachialen Muskelqualität und diesem grainy Look, wie er es immer nennt, halt punkten. Nur die anderen alle schlafen auch nicht und bringen auch alle ihr Form, ja, und da wird es halt dann relativ schwer für Team werden. Ich bezweifle aber, dass Emir der zweite Deutsche ist.
Bezweifelst du? Aber es wird ein Deutscher sein. Ich freue mich darauf, wenn die Kamera aus ist. Er
Dieses
weiß
verschmitzte
was, er weiß was.
Lächeln.
Okay, gut, dann müssen wir weiter Spekulationen ein. Haut mal in die Kommentare. Was glaubt ihr, wer ist der zweite Deutsche? Haut es in die Kommentare.
Bleibt ja nur noch Roman, oder?
Du bist es nicht, oder?
Das mit Roman würde Sinn
Ich?
machen, ja. Mit Roman würde es Sinn machen, wenn Michi was weiß, weil Michi einen guten Draht zum Roman hat. Ich bin
Ist ja
gerade so am
richtig
Überlegen,
spekulativ.
wer kommt aus dieser Ecke so oder wer hat damit zu tun von den deutschen Profis?
Es muss ja spannend bleiben.
Wir
Wir
wollen ja
kennen
auch
ja da
niemanden
nicht.
hier in irgendwelche problemhaften Situationen bringen, ne?
Vor
Wir
allem,
lassen uns mal überraschen.
wann diese Person anonym bleiben möchte, sollten wir das natürlich
Ja.
respektieren.
Genau.
Ich glaube trotzdem noch, dass es Emir
Ich glaube, das ist Roman
ist.
jetzt.
Okay. Ja, vielleicht noch ganz kurz am Rande. Am Wochenende war noch ein Pro-Qualifier. Der Moritz Hannemann ist leider wieder Zweiter in seiner Klasse geworden.
Der
Tobi,
ist
glaube
alles
ich, dieses Mal
dritte.
Dritter in seiner Klasse. Und so, dass wir trotzdem einen neuen deutschen Pro haben, nämlich den Valerie Fetzler. Herzlichen Glückwunsch, Valerie, an dieser Stelle. Also der
Ja.
Don Madsen hat wieder gezaubert. Und wir haben einen weiteren Open-Class-Bodybuilder in der Profi-League. Also Valerie, falls du mal Bock auf den Podcast hast, sag Bescheid, dann machen wir das. Gut, dann kommen wir jetzt zu Fragen. So, ich schaue mal ganz kurz rein, was ich hier habe. New York Pro. Nehmen wir mal die, gerade auch wieder viele krank. Wie verhaltet ihr euch hinsichtlich der Kalorien bei Krankheit in Diät und Aufbau?
Wie an Rest Days. Also man hat ja im Normalfall, also bei mir ist es so, bei mir im Coaching und auch bei mir generell kenne ich das so, dass man zwei unterschiedliche Pläne hat, also einmal Trainingstag, einmal Rest Day. Und so am Rest Day ist es meistens ein bisschen weniger. Und wenn ich jetzt krank wäre, dann würde ich das als eine Art Rest Day sehen und würde dann die Kalorien essen. Genau.
Also ganz, ganz ehrlich, wenn ich richtig, richtig krank bin, dann esse ich das, was reingeht, was drin bleibt, was mir gut tut. Jetzt nicht unbedingt Scheiß, aber dann ist es halt mal Nudelsuppen mit Knäckebrot oder Toast mit ein bisschen Butter oder irgendwas leicht verträglich, was ich gut reinkriege, was mir schmeckt. Und da prügel ich mir nicht meine Mahlzeiten rein. Auf Diät versuche ich natürlich dann so gut es geht, meine Mahlzeiten reinzukriegen, also Wettkampfvorbereitung. Aber in der Offseason, bin ich ganz ehrlich, da mache ich einfach so nach Gefühl, was dann geht.
Und ich finde, beide haben recht. Man muss heute immer unterscheiden,
Ja.
wie krank bin ich. Ja, habe ich jetzt da Erkältung oder so, ja, dann würde ich es genauso machen wie Martin, ganz normal die Rest-Day-Kalorien. Ja, wenn ich aber 39,5 Fieber und mit Schüttelfrost im Bett liege, muss ich mir jetzt nicht sechs Mahlzeiten wie am Rest-Day reinzwingen. Ja, dann würde ich einfach schauen, was reingeht und den Körper und mich selbst nicht zusätzlich noch stressen, um meine Mahlzeiten reinzubekommen. Weil wenn du halt mal 2 Tage nix oder wenig isst, ja, dann was soll passieren? Ja, das ist dann also gar nichts. Ja. Also kann in Wirklichkeit kein Stress machen, so viel ruhen und rasten wie möglich und dann
Ja.
bist du so schnell wie möglich wieder fit.
Danny, wie
Glaube
machst
ich.
du das?
Grundsätzlich so ein missverstandenes Thema. Erstmal so, was ist krank? Genau der richtige Punkt, Michi, ne? Das wäre erstmal die erste Frage. Hast du dir den Finger verstaucht oder hast du Magen-Darm so? Also komplett unterschiedliche Szenarien, die ja ganz andere Methoden hervorrufen würden. Und das absolute Missverständnis ist halt immer, es geht nicht darum, ob du krank bist oder nicht. Kalorien müssen immer im Verhältnis zur Aktivität stehen.
Genau.
Und je nachdem, was deine Krankheit halt bedeutet für dich in Reduktion an Aktivität, musst du das halt dementsprechend spiegeln. Wie gesagt, wenn du dir einen kleinen Finger verstaucht hast und deswegen jetzt nicht trainieren gehst, ist ja völlig verständlich, aber vielleicht machst du trotzdem deine 10.000, 20.000 Schritte, je nachdem, was du da gerade so veranstaltest. Wenn du natürlich mit Schüttelfrost im Bett liegst, wirst du 3 Schritte am Tag machen, die sind dann zum Klo so und dann gelten natürlich andere Regeln. Aber ich bin grundsätzlich ein Fan davon, Kalorien wirklich individuell anzugestalten. Bei mir mache ich das täglich, je nach Aktivitätslevel, dass ich wirklich jeden Tag individuell, je nachdem, wie viel ich mich bewege, die Kalorien da mit meinem eigenen System, fange ich jetzt gar nicht erst an, da brauchen wir 3 Stunden, um das zu erklären, für mich umlege. Aber zum Beispiel habe es jetzt gerade erst wieder mit jemandem im Coaching gehabt, liebe Grüße an Daniel, der eine Operation an der Nase hatte. Und dementsprechend dann auch haben wir einfach einen extra Plan erstellt für diesen Zeitraum, wo wir jetzt ungefähr abschätzen konnten, okay, jetzt wird irgendwie 8 Tage das und das an Aktivität drin sein. Und dann haben wir halt einen extra Plan dafür zusammengestellt, wie auch für einen Rest-Day, wie Martin oder Kevin das auch schon gesagt hatten, zum Beispiel, um dann halt abzuschätzen, wie viel wirst du dich dann bewegen und auf wie viel Kalorien können wir dich denn jetzt setzen, um das Ziel, was derzeit gerade besteht, bestmöglich dann abzudecken.
Aber ganz wichtig noch, also wenn du Magen-Darm hast, also entweder eine Lebensmittelvergiftung oder wirklich einen Magen-Darm-Virus, würde ich gar nichts essen und fasten, bis dass sich das erledigt hat. Weil wenn du immer wieder nachschiebst, machst du es nicht besser. Dann stresst du den Körper nur noch mehr. Also das Beste ist, wenn du Magen-Darm hast, fasten, bis du es überstanden hast.
Ja,
Achtet ihr
dann,
darauf?
wenn man wieder Hunger kriegt, dann
Genau.
langsam, langsam anfangen.
Genau.
Achtet ihr darauf, mikronährstoffdichter zu essen, wenn ihr krank seid, oder regelt ihr das alles über Pillen?
Also Supplements nehme ich immer. Die versuche ich
Ja.
immer zu
Ja.
nehmen.
Aber auch deutlich höher dann, wenn man krank ist, ne?
Ja.
Also ich schraube die Health Subs schon allein, wenn ich ein bisschen merke, ich bin erkältet, dann schraube ich meine Health Subs hoch, also Glutamin, NAC, Vitamin C ganz hoch. Ja.
Okay. Interessante Frage, vielleicht auch gerade für Michi, der ja mittlerweile ein Oberkörper-Unterkörper-Split fährt. Benutzt ihr für Oberkörper- oder Unterkörpertraining verschiedene Schuhe?
Nein.
Ja.
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 Ich auch.
Ich benutze sogar im Beintraining 3 verschiedene Paar Schuhe.
Ja, ich auch.
Ja. Letztendlich ist aber die Frage, welchen Job willst du erfüllen und welches Werkzeug brauchst du dafür? Also, das ist halt die Sache. In der Kniebeuge brauchst du vielleicht einen anderen Schuh als jetzt beim Bankdrücken. Gut, du könntest jetzt auch beim Bankdrücken wahrscheinlich den Kniebeugenschuh tragen, der würde dir jetzt nicht stören. Aber wenn du so einen speziellen Job hast, der halt erfordert, dass dein Fuß stabil steht und du eine maximale Knieflexion erreichst, warum willst du denn nicht auch das richtige Werkzeug dafür nehmen? Du würdest ja auch nicht einen Nagel mit einem Schraubenzieher in die Wand hauen, sondern mit einem Hammer, weil das halt geeigneter ist für dieses Vorhaben. Und da denke ich mir so, das ist wie ein suboptimales Gerät zu benutzen. Du könntest jetzt willst einen Beinbeuger trainieren und könntest jetzt den letzten Techno-Gym-Beincurl irgendwie nehmen, der fast auseinanderfällt, oder das neue Cybex-Ding so. Da würdest du ja auch sagen, ja klar, dann nehme ich halt das gute Gerät. Aber der Schuh ist ja so ein essentielles Werkzeug im Beintraining, weshalb ich da auf jeden Fall darauf achten würde, alles rauszuholen. Das ist genau wie mit dem Wadentraining. Da eignen sich auch nicht alle Schuhe. Irgendwie die meisten machen das dann in irgendwelchen Jordans oder so, weil die halt gerade cool aussehen oder so, aber verschwenden nicht eine Sekunde den Gedanken daran, welches Werkzeug wäre denn jetzt hier eigentlich gerade passend. Ich habe für mich zum Beispiel herausgefunden, Metcon 6, den gibt es eigentlich schon fast gar nicht mehr. Das ist so ein Auslaufmodell, den gab es vor 2, 3 Jahren mal oder so. Ich habe mir noch ein paar gebunkert. Vielleicht findet ihr irgendwo auf eBay noch welche. Die sind wirklich genial fürs Wadenheben, weil die Sohle ist so dünn und flexibel, dass ihr halt wirklich euch richtig gut bewegen könnt, aber andererseits haben sie eine tolle Stabilität. Das haben sehr wenige Schuhe. Meistens hapert es an einen von beiden Sachen so, dass sie zu steif sind oder dass die Sohle irgendwie zu dick ist und ihr habt gar keine Übertragung. Und auch bei den ganzen neuen Metcon-Modellen funktioniert das nicht ganz so gut, aber dementsprechend lange Antwort auf eine kurze Frage: Ja, verschiedene Schuhe auf jeden Fall.
Kevin, du hast Nein gesagt.
Ja, also kommt es vielleicht wieder ein bisschen dumm rüber im Vergleich zu Danny, wenn er da so fachlich versiert redet. Also ich persönlich, meiner Meinung, kann mir nicht vorstellen, dass meine Beinentwicklung jetzt besser wäre, wenn ich jetzt drei verschiedene Paar Schuhe in meinem Beintraining die letzten 10 Jahre verwendet hätte. Ich glaube, da gibt es andere Faktoren, die da bei den
Also,
allermeisten Leuten viel, 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 viel mehr mit reinspielen als das
das
passende
stimmt
Schuh.
allerdings auch. Also ich
Also
empfehle
was ich jetzt
ja.
nicht empfehlen würde, wären solche Air Max mit gefederter Sohle oder sowas, weil die immer, also wie gesagt, Stabilität, klar, geb ich Danny recht, muss gegeben sein. Ich verwende persönlich immer so solche High Tops von Rider Wear. Die habe ich eigentlich immer an mit dünner Sohle. Ja, wie gesagt, ich achte eigentlich nur auf den festen Stand, dünne Sohle, und das ist so meine Meinung. Also wie gesagt, ich
Also
denke, für 99,9% ist es nicht notwendig.
ich für mich kann sagen, ich habe durch die bessere Knieflexion schon auch innerhalb von kurzer Zeit einen deutlichen Unterschied in meiner Quadrizepsentwicklung wahrnehmen können, und das auch nach vielen, vielen Trainingsjahren immer noch. Also ich merke da schon einen signifikanten Unterschied. Allein nur, auch was die Kraftübertragung angeht, aber auch Knieflexion ist einfach King im Quadrizeps-Training. Mehr Knieflexion heißt für mich mehr Stimulation und mehr Wachstumsreiz, und da geht nichts drüber.
Aber
Kevin, hast du schon?
was der Kevin sagen wollte, das stimmt schon. Also es wird sich mehr Gedanken gemacht. Ich meine, es ist die jüngere Generation. Was trage ich für Schuhe und was nutze ich für
Aber
Equipment für mein Ilia Glut Pulldown und nachher beugen die da 20 Kilo. So, also.
da kennst du Louis Simmons? Trainer von Westside Babel.
Nee.
Ein berühmter Spruch von Louis Simmons war immer: Don't have a $100 shoe and a 10 cent squat.
Geil.
Ja.
Ja, ziemlich treffend.
Wenn man jetzt alles
Absolut.
optimiert und schon alles perfekt macht, sorry, dann bin ich natürlich voll bei Danny und
Also wenn man es jetzt so macht wie Danny, der wirklich nichts dem Zufall überlässt und alles Hand und Fuß hat, dann kann man da vielleicht drüber nachdenken, um nochmal ein paar Prozent rauszuholen. Aber ich bezweifle, also ich kenne keinen, glaube ich, der es so macht wie
Kevin,
Danny.
hast du denn schon mal Gewichtheberschuhe angehabt?
Angehabt, ja, die haben sich, war erstmal befremdlich das erste Mal, ja, aber gebeugt habe ich jetzt noch nie da drin.
Hol dir Gewichtsangebot von meiner Seite, hol dir Nike Romaleos 4, trainier ein halbes Jahr mit denen. Wenn du sagst, das Scheiße hat dir nichts gebracht, bezahle ich es dir.
Echt?
Ja.
Auf
Kontrolliert.
Kamera, auf
Jetzt
Kamera.
ist nur die Frage, was kriege ich, wenn ich recht hatte?
Schick ich den Care-Packet von mir.
nee, also probier es wirklich mal aus. Das ist wirklich eine Sache,
Was
also.
kostet, in was für einer Preiskategorie bewegen wir uns denn da jetzt? Weil ich habe jetzt auch keine
Ungefähr
500 € rumliegen.
200 € ungefähr. Wie gesagt, das ist auch eine Sache. damit steht und fällt die Sache nicht. Ich meine, guck dir deine Beine an.
Ja.
So definitiv funktioniert das auch mit deinen Schuhen. Es ist halt wirklich nur so eine Sache. Es ist wie Zughilfen so ungefähr. Du kannst auch ohne Zughilfen trainieren so. Aber Zughilfen sind schon ganz geil. Sind wir uns, glaube ich, alle einig. Da ist die
Ja.
Einstiegshürde einfach nur nicht so groß, weil sie halt nicht so teuer sind so, ne? Und das sind aber Sachen, wo ich sagen würde im Beintraining, genau wie Michi auch sagt, so Gewichtheber, gute Gewichtheberschuhe. Es gibt auch so diese Billigdinger von Adidas. Da würde ich wirklich auf Qualität achten, weil das macht echt da einen großen Unterschied. Es gibt ja so zwei, drei Bereiche im Leben, wo es sich lohnt, mal Geld auszugeben. Gewichtheberschuhe ist definitiv eine davon, und da gibt es zwei gute Modelle, Nike Romaleos 4 oder TYR
Ja.
Lifter 1. Die haben vorne noch ein bisschen breitere Zehenbox, die
Ja.
sind aber nicht ganz so stabil wie die Romaleos. Das ist dann wieder wahrscheinlich Geschmackssache, welche jetzt da besser sind, aber kann ich nur jedem ans Herz legen, zumindest mal auszuprobieren. Bestellt euch die Dinger, macht mal zu Hause drei, vier Kniebeugen, notfalls schickt ihr sie zurück. Es gibt mittlerweile überall kostenlosen Rückversand so, und ihr werdet wahrscheinlich schon zu Hause ohne Gewicht spüren, was das für einen Unterschied macht.
Wie
Man
schreibt man
muss
dieses
das, man
Roma-Dingsbums?
Roma Leos, ich schicke den Link.
Roma-Leos,
Mach
ich
das
muss
mal genau.
hier wieder differenzieren, ja. Habe einen sehr, sehr kurzen Oberschenkel und eine super geniale Mobilität im Sprunggelenk. Dann brauche ich vielleicht keine Kniebeugenschuhe. Also das ist sehr individuell. Ich glaube, dass die meisten Leute davon profitieren können, aber das ist jetzt wieder nichts Allgemeingültiges.
Wichtiger ist,
Okay.
Gas zu geben im Training, definitiv. Das ist jetzt
Ja.
ein Kontextrahmen, in dem wir uns hier bewegen, in dem wir uns
Ja.
austauschen. Wir wissen natürlich nicht, wer die Frage gestellt hat. Da sind wahrscheinlich andere Baustellen da. Das ist genauso immer, wie Supplement-Fragen kommen. Frage ich immer erstmal, wie viel Kohlenhydrate hast du gestern gegessen? Und dann kommt immer, weiß ich nicht. Dann sage ich, dann lass uns nicht über Supplements sprechen. Du hast andere Probleme so, ne? Ja.
Was haltet ihr von Barfußschuhen?
Auch top. Also ich finde
Die sehen übelst
Barfußbeine
schwul
generell
aus.
auch gut. Hä?
Die
Die
sehen
sehen
übelst
übelst.
schwul aus.
Ja, die sehen
Ich kenne nichts
ultraschwul.
Hässlicheres, ich kenn nichts Hässlicheres als Barfußschuhe.
Sind
Es
es
gibt
die
auch
auch
wirklich
wirklich, die in
Leute, die
Handschuh?
sehen aus wie Sneaker.
Ist nicht das mit einem Handschuh, wo so die einzelnen Zehen so
Ja,
drin sind? Diese
genau.
fünf
Ich meine,
Finger
es
gibt
gibt
es
auch,
auch.
ja.
Fingers, also sondern
Oh, ich
einfach
weiß, das.
nur zum Beispiel von Leguano oder Vivo Barefoot, die sehen halt wirklich aus wie Sneaker. Ich würde mich das nicht trauen zu tragen, also wenn die so aussehen. Also, ist
Also
genau
ganz
wie
ehrlich,
Leggings, traue ich mich auch nicht. Aber gut, weiter.
kannst auch nur, wenn
Seitdem ich
du.
die 100-Kilo-Marke durchbrochen habe, trage ich nur mehr Birkenstock und gehe im Training barfuß, außer beim Beintraining, weil es mir einfach viel zu mühsam ist, Socken und Schuhe anzuziehen.
Birkenstock.
Leute, ich zeige euch was. Wartet mal. Ich bin gleich wieder da.
Jo. Jetzt kommt der mit so richtig kranken Schuh.
Er hat jetzt sicher sein Sockenanziehgerät.
Ja.
Ich auch.
Eigene Erfindung, kommt bald auf den Markt.
So, Leute, ich tue euch noch was Gutes hier zum Abschluss. Guckt euch mal dieses Ding hier an. Seht man das?
Ja, wie
Ja.
Michi gesagt
Wenn
hat.
man, ich trage ja mal gerne Kompressionssocken, aber es geht auch für normale
Danke.
Socken. Jeder, der mal wirklich in der Offseason war, der wird jedes Geld der Welt für dieses, ich glaube 20 € oder so, aber wird jedes Geld der Welt dafür ausgeben, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Lebensqualitätssteigerung du hast, wenn du irgendwie schon so am Schnaufen bist und dir dann nicht mehr die Socken anziehen musst. Ich meine, jetzt gerade in der Diät geht das super easy, und ich wundere mich immer, wie einfach mir das jetzt fällt, aber ich kann mich noch gut erinnern, irgendwie vor einem halben Jahr, ey, das ging gar nicht. Und das Ding ist wirklich Gold wert. Ne? Ein befreundeter Physiotherapeut hat das mitbekommen, weil ich das mal in der Story gepostet habe. Der hat sich totgelacht. Er meinte, ich schicke dir gleich mal den Reha-Katalog rüber. Wir gucken mal, was wir noch alles für dich irgendwie so benutzen können. So. Aber das war wirklich eine Sache, wo ich so einen Wow-Effekt hatte. Ne? Ihr kennt es so, wenn man so gar nicht so mit rechnet und dann noch so einen krassen Mehrwert für dich hat. So. Und ja, das ist wirklich geil.
Aber das ist so lustig, weil normale Leute haben ja gar keine Vorstellung, wie einschränkend so Schwergewichtsbodybuilding sein kann, wie extrem das deine Lebensqualität einschränkt.
Ich bin gelaufen wie der letzte Vollidiot in der letzten Offseason, wenn ich mich mal irgendwo im Spiegel gesehen habe oder in so Schaufenstern, die sich so spiegeln oder so. Ich habe mich ja selber totgelacht, wie ich laufe, so, ne? Also wie so ein Pinguin irgendwie so. Also ja, man zahlt schon einen Preis auf jeden Fall.
Welche Verkaufssendung? Heute kaufen sich alle die Nike Romeos und Rodeos und holen sich einen Sockenanzug.
Ja, und ich habe für beides keinen Code, ich
Ja, mach einen
Idiot.
Amazon Affiliate Link oder sowas.
Ja, genau, packen wir alle rein.
Jetzt haben wir gerade über Offseason gesprochen. Reden wir mal über jemanden, der ständig in Form ist. Hier fragt nämlich jemand,
Chris
ob
Baumann.
es gesund ist, so ein Körperfettteil wie Chris Baumann all year round zu haben.
Nein. Ganz ehrlich, ich mache mir Sorgen um den Jungen.
Kannst du auch. Also ganz
Also.
ehrlich jetzt, wenn der Chris das weiter so macht und nichts an seinem Verhalten ändert, dann wird er keine 30 mehr.
Nein, wird er nicht. Definitiv. Also das ist
Und das kann man
ja.
auch nicht beschönigen, weil ich habe dann so Kommentare unter dem Rob Bond-Video gelesen. Also ich finde es gut, dass viele Kommentare sich um ihn sorgen, aber manche schreiben das dann auch so hin, ich verstehe die Empörung in den Kommentaren gar nicht.
Ja, weil die keine Ahnung
Bodybuilding
haben,
ist
Martin. Weil sie nicht wissen,
Ist
was es
doch
heißt,
generell nicht gesund. Ja,
in so
aber
einer Form zu sein.
es ist ein Unterschied, ob du an Tag X diese Form bringst und das machst für einen Tag X oder ob du schon in seinem Fall seit 2018 mit genau diesem Körperfettanteil rumläufst und keine.
Nee, nicht genau, da ist er jetzt noch mal härter geworden. Also jetzt hat er es ja auf die Spitze getrieben seit der FIBO. Und das Schlimme ist, dass er absolut mega Feedback bekommt von Instagram,
Von
von
Jay
dieser
Cutler
ganzen.
etc. Und durch dieses
Ja.
Feedback, auch dass Rob Bond jetzt das Video mit ihm gemacht hat, wird er niemals damit aufhören. Und
Ja,
dann
der wird
so
nicht
dann
aufhören. Nein, der
kommt
wird
der
nicht
Tag
aufhören,
und
weil es
alle
geht.
wundern sich, dass schon wieder jemand aus der Szene weg ist.
Also,
Ich sehe das vielleicht ein bisschen differenziert, weil ich weiß ich nicht, war sie da dabei? Ich glaube, in der letzten Massekonferenz, wo ich dabei war, haben wir so geredet, dass man nicht drüber urteilen soll, wenn jemand psychische Probleme hat oder hatte. Und ich habe mich ja mit Chris unterhalten und er kommt ja aus einer ganz einer schweren Essstörung, war halt im Krankenhaus, ist künstlich ernährt worden und sagt halt, also und war halt kurz vorm Tod. Und er sagt halt, das Bodybuilding, so wie er es betreibt, hat ihm das Leben gerettet, weil wenn er es nicht machen würde, wäre er schon lange nicht mehr hier.
Ja, das.
Da muss ich kurz ein Veto einlegen. Ich war mit dem
Ja, ich
Chris
auch.
in
Also.
derselben Klasse. Wir waren gemeinsam auf der Schule.
Weiß ich nicht, ja. So hat das mir halt erzählt.
Ich habe den Chris kennengelernt 2015 und da war er übergewichtig. Also der war dick und hat Bodybuilding gemacht. War stark, hat Ding, war ewig. Ich habe immer gesagt, ist immer im Pulli rumgelaufen. Immer gedacht, wann macht er endlich mal eine Diät, weil der hat einfach nur Müll gegessen und war ultra übergewichtig, aber auch schon ultra muskulös. Und dann kam diese Phase, wo er sich mal für diesen Wettkampf vorbereitet hat und ultra shredded war, auch direkt gewonnen hat. Und seit diesem Tag ist er nie wieder hochgegangen mit dem Körperfett. Es wurde immer schlimmer. Damals sah er noch, auch im Gesicht, noch richtig, damals war es so ein richtiger Sunny Boy, also der war richtig hübsch. Das war so, als er das erste Mal in Form war, dachte ich so, Alter, das ist so ein richtiger Mädels. Typ, ne? Und richtig Sunny Boy. Und mittlerweile, das hat sich immer mehr verändert, sein Gesicht ist immer mehr so eingefallen und
Und zu mich ist Aussage noch mal.
bitte?
Der
Ja.
Takt.
Was?
Und er hängt, glaube ich.
Nee, Kevin, du bist noch
Hört ihr
da.
mich?
Ja?
Ja.
Alles gut.
Ja, ich habe gehangen.
Du
Jetzt
bist da.
wieder?
Du bist
Ja,
da.
red einfach weiter. Einfach
Ja.
red weiter,
Für
alles
mich ist
gut.
Aussage, ist ja schön und gut, wenn man so eine Vergangenheit hat, aber das ist ja jetzt immer noch keine Entschuldigung dafür, oder es ist ja immer noch nicht, dass man es gut heißen muss, dass er sich jetzt quasi umbringt. Also.
Ja, also ich sehe das halt so. Ich denke mir jetzt von meinem Gesichtspunkt aus, wenn man im Glashaus sitzt, soll man nicht mit Steinen werfen. Und mich fragen auch dauernd Leute, ja, so, hey, hast du nicht Angst um deine Gesundheit? So, ich bin 1,57 und habe 104 Kilo. Ich habe einen BMI von 41, 42. Also da sind wir auch weit weg von gesund. Und ich weiß auch nicht, wie alt ich werde. Also bin ich jetzt der Letzte, der sich jetzt hier hinsetzt und mit dem Finger auf ihn zeigt, weil mir das nicht zusteht, weil ich genauso weit weg bin von gesund wahrscheinlich wie er.
Nee.
Also
Nein. Nein, nicht, das ist falsch. kein, weil
Ich erzähle euch auf Kamera nachher noch mal was.
aber das ist so,
Aber
wie wenn der Blinde über mit dem A-Augerten redet. Ja,
Michi,
also.
das ist falsch. Das ist genauso, wenn du sagst, dass einer mal, wenn du vergleichst, dass einer Hardcore-Alkoholiker ist und 2 Flaschen Korn wegsäuft am Tag oder einer dann 3 Feierabendbier
Ja,
trinkt. Das ist auch ein
ja,
Unterschied,
ja,
meiner
klar.
Meinung nach. Du hast.
Letztendlich darf man halt immer nicht vergessen, es gibt manchmal neben den angesprochenen Gründen, die vielleicht so im Raum stehen und offensichtlich sind, vielleicht auch noch Hintergründe, die wir nicht kennen. Von daher bin ich auch immer
Ja.
mehr als vorsichtig, sowas zu bewerten. Und ihr dürft auch
Ja.
nicht vergessen, Es wurden ja auch schon Punkte angesprochen, die auch erklärbar sind, warum man so ein Verhalten irgendwo nachvollziehen, nicht gutheißen, aber nachvollziehen kann, ja. Denn Chris definiert sich natürlich auch
Ja.
berechtigterweise über dieses Image und dafür kriegt er diese krasse Bestätigung. Und wie gesagt, alle Leute der Welt haben das Auge auf ihn, genau wegen diesen Merkmalen. Wenn die jetzt weg wären, dann überlegt euch mal, was dann auch nicht nur mit ihm, sondern auch mit seiner geschäftlichen Situation und so weiter. Da hängt ja auch viel dran, was man jetzt vielleicht nicht so auf den
Ja.
ersten Blick sieht. Weshalb man natürlich schon irgendwo nachvollziehen kann, bis zu einem gewissen Grad, dass jemand sich dann vielleicht dafür entscheidet, das so weiterzumachen, weil da dann einfach vielleicht auch viel dran hängt, was wir jetzt gerade noch nicht so sehen.
Ja.
Ist das jetzt gut? Ist das ein gutes Vorbild? Ich denke mir halt immer so, da bin ich ähnlich wie bei Michi aufgestellt. Da sind wir alle nicht die Paradebeispiele, die uns so weit aus dem Fenster lehnen sollten, was so Vorbildfunktion und so weiter angeht. In welche Richtung auch immer, so, ne? Aber ich komme wieder so ein bisschen zu dem zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Jeder muss letztendlich für sich
Ja.
sehen, was er macht, warum, ob wir das gutheißen oder nicht. Ich meine, ich habe den Chris jetzt auch das erste Mal persönlich kennengelernt. Ist ja hier Teamkollege von mir und wir
Ja.
standen auch zusammen am Stand. Und Chris ist auch ein super Typ. Von
100
dem her,
Prozent, ja.
wie ich ihn jetzt kennenlernen konnte. Von daher würde ich mir zum Beispiel jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, das
Ja.
ist richtig oder falsch. So genauso wie ich auch erwarte, dass Leute, oder was heißt erwarte, die Leute können es machen, aber soweit es mir auch egal wäre. Ihr könnt, selbst wenn ihr jetzt alle vier sagt, Mensch, das ist völliger Blödsinn, würde ich wahrscheinlich morgen aufstehen und genauso weitermachen.
Vor allem,
Ich würde drüber nachdenken, ne, und bin dankbar für den Input, aber ihr wisst, was ich meine so. Und von
also
daher für mich ist das.
sorry.
Nee, hau raus, alles gut.
Ich möchte mal klarstellen, ich mag den Chris mega gern. Ich schreibe auch
Genau.
öfter mal mit ihm und er ist ein super Typ. Ich habe auch Respekt davor, dass er das so durchzieht und diese Form bringen kann, weil die könnte ich in meinem Leben nicht bringen, glaube ich.
Ja.
Aber irgendwo muss man dann auch mal sagen, ey, jetzt lässt man mal die ganze Christlichkeit von wegen, ich werfe nicht mit Stein, wenn ich im Glashaus sitze, auch mal beiseite tun und sagen, das da, was der macht, ist russisch Roulette. Und das müssen auch die Leute verstehen, dass man nicht diese Form haben kann, ohne Schäden davon zu tragen, vielleicht.
Aber wenn
Auf
er
lange
damit
Sicht.
fein
Es
ist,
reicht
also
schon, wenn du das, es reicht schon,
wenn
wenn du das
er,
3, 4, 5 Wochen im Jahr machst.
das ist ja
Ja, das
richtig, aber
ist.
wenn er für sich sagt, er wägt das ab und das ist für ihn das, was er machen will, was ist dann? Also meinst du, er sieht das überhaupt nicht? Meinst du, er ist völlig blind
Ja,
und hat diese Sachen nicht auf
ich
dem Schirm?
glaube ja, weil ich
Ja.
dann sonst will ich mal
Ich meine, er ist
rauskegeln.
völlig.
Ich, wie
Das ist
gesagt,
auch
ich
keine
verurteile
des.
ihn ja nicht. Ich verurteile ihn nicht. Ich sage
Genau.
jetzt nicht, er ist scheiße deswegen oder er ist dumm oder was weiß ich was, sondern ich sage nur, meine Meinung ist
Ist
das russisch
keine,
Roulette und das
es
muss ich
ist
den, und das
keine
muss man den Leuten, und auch
Diskreditierung.
den Leuten, die keine Ahnung davon haben oder die jetzt nicht so tief in der Materie drin sind wie wir, was denn vielleicht die Konsequenz von so einer Form ist auf lange Zeit, dass man denen dann auch mal sagt, ey, das geht nicht ohne absolut massiven Missbrauch von gewissen Sachen und zwar viel zu lang und es geht nicht ohne gesundheitliche Einbußen auf lange Sicht.
Und mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass es keine Diskreditierung ist. Ich mag den Chris mega gern. Ich bin mit
Ja.
Chris befreundet, schon seit der Schulzeit, wie gesagt. Das ist eher, weil ich mir Sorgen mache, dass ich das
Ja.
sage. Und ich habe es ihm schon so oft geschrieben. Das Problem ist, dass der Chris jemand ist, der alles beschönigt. Er sagt dann, er isst 7000 Kalorien am Tag. Er sagt dann, er macht nur eine TRT. Alles ist gut. Nein, und das Problem ist, ich glaube, dass er sich die Dinge einredet und wirklich selber dann glaubt, dass es so ist. Also der sieht gar nicht. Ich glaube, wenn er jetzt in unserer Stelle wäre, dann würde das erst checken. Der schaut in den Spiegel und der sieht gar nicht, wie, was eigentlich Sache ist. Das ist wie
Ja,
diese,
aber
dass wir uns alle dünner sehen.
da muss ich reingrätschen, das sehe ich auch nicht. Ich sehe mich auch
Eben.
im Spiegel und
Ich
denke
sehe
mir,
auch aus wie
Bombe.
Scheiße im Spiegel für mich so. Aber also das ist ja so ein Spiegelbild,
Scheiße,
deswegen.
sehe ich eh aus, das weiß ich eh, aber ich glaube, ich bin dünn.
Aber ich
Ja.
hab dann Berater an meiner Seite, deren Meinung mir wirklich viel bedeutet. Unter anderem mein Coach, meine Frau oder auch noch ein, zwei andere Freunde, die dann auch sagen: Ey, Kevin, du siehst gut aus, Kevin, du siehst scheiße aus und denen vertraue ich dann auch. Und solche Leute sind auch wichtig im Leben von einem Bodybuilder, meiner Meinung nach, weil du verlierst die Objektivität. Und vor allem in der Wettkampfvorbereitung, da kannst du nicht hart genug sein, da bist du immer zu dünn. Es ist bei jedem von uns so, hundertprozentig.
Mir geht es nur darum, ich will nicht mutmaßen. Ich weiß nicht, was er macht. Natürlich sieht es extrem aus, aber wenn ich nicht weiß, was jemand macht, will ich nicht mutmaßen und schon gar nicht urteilen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall das Allerbeste und
Ja.
vor allem Gesundheit.
Ja.
Und er ist ein sehr sympathischer Typ. Ich finde den sehr sympathisch, ich mag ihn, ich wünsche ihm alles Gute und möge er seinen Weg finden, wie er glücklich ist, dass es für ihn passt. Und ich hoffe, dass er das in einem gesunden Maß weiter betreiben kann.
Ich habe mich da
Torben,
jetzt die
wäre
ganze
doch,
Zeit ein bisschen. Oh, sorry, Danny, hau raus.
wollte gerade sagen, wäre doch mal ein interessanter Gast für dich, vor allen Dingen auch,
Voll.
also wenn er bereit ist, über solche Themen zu sprechen, weil das ja auch wirklich fernab von der Normalität ist, sozusagen, und dann halt dementsprechend auch mal interessant wäre, wie er denn zu dem Ganzen steht, weil alle reden über ihn, aber er redet nicht drüber, sozusagen, oder hatte noch nicht vielleicht so die Möglichkeit, sich darüber so zu äußern. Also stell mir den Austausch sehr interessant vor.
Definitiv. Ich würde ganz nochmal sagen, also ich verstehe alle Seiten, die er genannt hat. Ich verstehe, dass wir sagen, vielleicht ist es auch irgendwie auch sein wirtschaftliches Modell, seine Lebensgrundlage, seine Identität. Ich verstehe, dass wir sagen, leben und leben lassen. Wir wissen nicht, was er tut. Ich verstehe aber auch die Sorgen von Martin und Kevin. Und die Frage war ja, ob das gesund ist, das ganze Jahr mit so einem Körperfettanteil rumzulaufen. Und da, glaube ich, sind wir uns doch alle einig, dass das nicht gesund ist.
Ja, selbst wenn er
Richtig.
nichts nehmen würde, selbst sagen wir mal, er macht TRT oder er nimmt nichts und rennt mit
Genau
dem
wie auch andere
Körperfettanteil
Sachen nicht
rum.
gesund sind, aber gesund kann es nicht sein, in so einem
Ja.
Körperfettanteil das Ganze herumzulaufen. Und das war die
Nein.
Frage.
Und das wissen alle hier. Alle.
Das wäre jetzt meine Two Cents dazu. Und damit können wir, glaube ich, auch die Frage weitermachen. Wie gesagt, Chris, gerne mal reden. Ich rede lieber mit Leute als über Leute.
Ja.
Deswegen komm gerne mal rein, wenn du deine Sichtweise da erzählen möchtest. Würde mich sehr interessieren. Aber Sorgen mache ich mir tatsächlich auch. Michi, Frage für dich. Haben es größere Athleten schwerer, in Form zu kommen als kleinere Athleten?
Also in Form kommen sicherlich, also was jetzt nicht, was der Fragesteller genau mit in Form
Nehmen
kommen
wir mal
meint.
Tobi und nehmen wir mal dich. Wirst du leichter, hart und kommst leichter in
Nein,
Form
oder?
als in Tobi?
Nein. Nein, das ist ganz individuell, das hat aber nichts mit Größe zu tun. Was für größere Athleten sicherlich schwerer ist, ist den Frame auszufüllen. Ja? Das heißt, dass du als großer Mensch wirklich muskulös aussiehst, dauert es wahrscheinlich länger wie bei einem kleinen Menschen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Aber in Form kommen, das ist kein Unterschied.
Okay. Vielleicht mal eine Frage an Danny, der sich ja sehr mit Supplements auseinandersetzt. Stimmt es, dass Melatonin bei Naturalathleten eine schlechte Auswirkung auf Sexualhormone hat?
Ja, es gibt da so zwei, drei Studien, die mal da irgendwas gezeigt haben. Aber das Problem ist, glaube ich, immer, dass die Leute irgendwas aufgreifen und ihr dürft auch immer nicht vergessen, gerade so bei Studien und so weiter, wenn dann nur 0,05% Wirkung gezeigt wird, kann in der Studie dann irgendwie schon wieder das Fazit gezogen werden, ja, hat eine Wirkung oder ja, hat diese Auswirkung. Und von dem her muss man immer auch nicht nur den Abstract lesen, sondern dann auch mal tiefer reingehen und mal gucken, was wurde denn da bei wem, unter welchen Bedingungen festgestellt? Und wenn es denn wirklich so wäre, dass das so signifikante Auswirkungen hätte, wäre es kein frei verkäufliches Supplement und würde von so vielen Menschen irgendwie angewandt werden. Aber Melatonin ist grundsätzlich ein Supplement meiner Meinung nach, was völlig falsch verstanden und eingesetzt wird. Melatonin ist kein Schlafhormon in dem Sinne, sondern einfach nur ein Signalgeber, den man auch nutzen kann, um sich zu schaden. Und zwar, wenn du zum Beispiel jemand bist, der für Kevin zum Beispiel in der Schichtarbeit, absolut genial, dass du halt deinen Rhythmus auf eine andere Zeit einstellen kannst, weil Melatonin gibt deinem Körper das Signal, schlafen. So, ne? Deswegen sitz ich hier auch so gut es geht im Dunkeln zum Beispiel. Ich habe zwar da hinten das Licht an, aber ihr seht schon, hier am Bildschirm ist alles runtergeregelt und so weiter, dass ich möglichst wenig Licht tanke, weil es jetzt nicht anders geht, damit Melatonin halt auch funktionieren kann. Wenn ihr jetzt aber zu immer unterschiedlichen Zeiten ins Bett geht, mal um 20 Uhr, mal um 22 Uhr, mal um 2 Uhr, dann wieder am Wochenende und so weiter, und ihr nehmt vor jeder Nacht zu jeder unterschiedlichen Uhrzeit Melatonin ein, ist das wieder für den Körper eigentlich eher ein Stress, weil du zu jedem Tag ein unterschiedliches Signal gibst, wann sollst du denn schlafen? Das heißt, im Melatonin, wenn du jeden Abend um 21 Uhr ins Bett gehst, brauchst du kein Melatonin. Weil dann ist das Signal da und dein Körper hat diesen Biorhythmus. Melatonin ist immer dann sinnvoll, wenn du zum Beispiel Schichtarbeit machst oder in eine andere Zeitzone fliegst und dich irgendwie umstellen musst auf einen anderen Rhythmus. Das macht Melatonin. Es gibt das Signal und kann das dann über ein paar Tage stabilisieren. Aber Melatonin ist nicht dafür da, ich nehme jetzt einfach irgendwie Melatonin und dann verbessert es meinen Schlaf. Es hat auch antioxidative Eigenschaften, bla bla bla. Aber die meisten Leute nehmen es ja aus diesem Grund, den Schlaf zu verbessern. Und da ist es meiner Meinung nach völlig falsch verstanden.
Perfekte Antwort, kann man, glaube ich,
Ja.
nichts hinzufügen, oder?
Super.
Sehr schön. Eins setzen.
Und das von dir, Torben, das
Ja.
bedeutet mir was.
Hier kamen tatsächlich zwei, drei Fragen. Da es ja irgendwie momentan so das neue Ding zu sein scheint, mit Heilpeptiden oder generell mit Peptiden irgendwie da Codes zu haben und die verkaufen zu können. Da kam die Frage, habt ihr oder kennt ihr Leute, die zufällig Erfahrungen gemacht haben mit Peptiden und könnt ihr diese aus diesen Erfahrungen, die euch da andere Leute erzählt haben, irgendwie weiterempfehlen?
Also Heilpeptide, ja, aber viele unterschätzen, dass man da die Sachen auch sehr hoch dosiert einsetzen muss. Also was heißt sehr hoch? Also so hoch dosiert einsetzen, dass es auf jeden Fall ein erheblicher finanzieller Aufwand wird, um da einen richtig guten Effekt davon zu haben. Also so habe ich quasi, also so habe ich bei mir selbst
Gehört,
bei meinem,
gehört, gehört,
bei meinem Gärtner
gehört.
herausgefunden. und die anderen Sachen, sowas wie also die ganzen GHRH-Sachen, wenn du ernsthaft Bodybuilding betreiben willst, spar dir die Kohle und investiere es lieber in was Echtes, sage ich jetzt mal, was auch dann wirklich ja, fortlaufend Erfolg bringt. Und ich habe auch von wenigen Profis gehört, die jetzt diese Sachen da, die GHRH-Sachen einsetzen oder dieses Mechano-Growth-Factor-Zeug oder hast du nicht gesehen, was es da alles gibt? Also da gibt es ja mittlerweile Hunderte von komischen, isolierten Aminosäuren, die da dann ja, injiziert werden. Ich kann den meisten nur sagen, spart euch die Kohle, außer bei den Heilpeptiden. Ja.
MT2 auch top.
Und man sollte halt auch noch erwähnen, dass es, wie wir im Podcast mit dem lieben Mike erfahren haben, der Anfangsverdacht reicht, damit euch mal die Tür eingetreten werden kann. Das heißt, wenn dann so gewisse Protagonisten da mit ihren Spritzen und Ampullen vor der Kamera rumhantieren. Also das ist für mich so das Allerblödste, was du eigentlich machen kannst, weil es ist so viel Geld, wie du dann bezahlen musst, wenn dir die Bude ausgeräumt wird und dann, was dann alles dann bei dem Schwergewichtler gefunden werden kann. So viel Kohle kannst du mit dem scheiß Code da gar nicht verdienen.
Also ich sehe das ähnlich wie Kevin, also bis auf die Heilpeptide heute alles andere für absoluten Müll. Diese Heilpeptide wie BPC-157 und TB500, weil sie wirklich nicht von mir selbst, sondern von anderen, dass das ganz gute Effekte haben kann, nur das sehe ich sehr, sehr zwiegespalten. Also es kommt immer darauf an, was man hat. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zahn-OP hatte, ja, oder wenn ich jetzt einen Muskelfaserriss habe, ja, dann finde ich diese Dinge toll, um die Heilung zu beschleunigen. Aber wenn jetzt mein Knie zwickt oder mein Ellbogen zwickt und ich nehme BPC-157 und TB500 und dann ist das Ganze wieder gut und dann behebt das die Ursache des Problems nicht, sondern es maskiert das Problem nur. Das ist ungefähr so, wie wenn ich einen Nagel in meinen Reifen drinstecken habe und ich pump ihn wieder auf und dann kann ich wieder ein paar hundert Meter fahren, bis das die Luft wieder ausgeht. Ja? Das ist vollkommener Blödsinn. Ja? Damit maskiere ich das Problem nur, da muss ich das Problem an der Wurzel packen und schauen, warum habe ich Ellbogenschmerzen, warum schmerzt mein Knie und nicht einfach mit irgendwas Maskierenden drauf hämmern. Ja? Das ist wie wenn man irgendwelche Steroide verwendet, die Leber mit Mitleidenschaft ziehen und dann glaube ich, nimmt Tutka und irgendeinen Leberschutz obendrauf und es ist wieder gut. Ja? Also, das ist so ein bisschen die verquere Denkweise eines Bodybuilders, die aber Blödsinn ist.
Guter Vergleich gerade, weil ich habe das nämlich tatsächlich gemacht. Ich sage es jetzt einfach, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt, ich glaube, TB500 und PPC ist nicht so schlimm. Also habe ich auf jeden Fall Schmerzen im äußeren linken Quadrizeps gehabt, also auch sehr lang und beim Beintraining hat mich das auch wirklich eingeschränkt. Und habe ich dann wirklich über einige Zeit da in die Sehnenplatte direkt PPC und TB rein injiziert jeden Tag. Und es ist nicht besser geworden. Gar nicht in dem Fall. Und ja, letztendlich war dann das Problem, dass ich da von der Mobilität zu eingeschränkt war. Also diese Sehne
Genau.
quasi war verkürzt, habe die gedehnt, habe die mit der Black Roll bearbeitet. Und dann ist es jetzt innerhalb von 3, 4 Wochen wirklich signifikant besser geworden. Und das ist genau das, was Michi meint. Einfach nur irgendwas reinhauen, um irgendwas anderes zu kompensieren, ist einfach in jeglicher Hinsicht Bullshit. Sei das mit
Genau.
Steroiden oder mit Heilpeptiden oder. Da muss man halt dann wirklich auf die Ursachenforschung gehen. Und wenn man dann eine Diagnose hat, wie Michi schon sagt, Muskel abgerissen oder Faserriss oder, dann kann man das auch wirklich gewinnbringend einsetzen.
Genau.
Sehr gut gesagt, ja.
Gut. Schauen wir mal, was Schönes dabei ist. Wenn ihr nur noch ein Leitgetränk für den Rest eures Lebens trinken dürftet, welches wäre das?
Oder Zero.
Lipton Eistee Pfirsich, Zero.
Energy.
Pepsi Max.
Oh, scheiße, Energy.
Stimmt, ich bin bei Pepsi Max. Ist besser als Cola Zero, ja. Pepsi Max sage ich auch.
Ja, ich würde noch mal auf Energy. Danny hat recht, ich mache auch
Ich bin auch
Energy.
bei Danny. Mein größtes
Haben so viel
Hass.
Koffein dann die
Monster
ganze
oder der
Zeit.
von Lidl?
Was?
Weißer Monster oder der von Lidl? Aber nicht die
Ich kaufe ja
kleine
nicht nur
Blaupause,
das.
sondern der große. Da gibt es zwei. Dieser blaue zuckerfreie und alle kaufen immer den kleinen. Und der große ist immer ausverkauft. Wenn ihr mal eine 500 Milliliter Dose von diesem Kong Strong findet, dann kauft die ganze Palette, weil das Zeug schmeckt genial.
Schmeckt wie der weiße Monster, ne? Oder
Genau,
ähnlich.
richtig. Das ist sozusagen dieser Fake davon so, ne? Aber ja. Aber dieser kleine, der ja eigentlich genauso aussieht und auch den gleichen Namen hat in der 250er-Dose, den kannst du wirklich ins Klo kippen. Also der schmeckt
Ja,
überhaupt
ist wie
nicht.
Red Bull, bloß eine Billigversion, ne?
Ja, also, weiß, also gefällt mir gar nicht. Das ist ein
Ja.
Wahnsinnsunterschied. Ja. Tom, was sagst du?
Ich bin auch bei Energy Drinks.
Ja.
Tatsächlich finde ich die Gönnergies gar nicht so schlecht, die neuen.
Ja.
Noch nie
Es
probiert.
gibt leider noch keinen, ich weiß, ist total kontraindikativ jetzt, aber ein Energy ohne Koffein. Ich finde diesen Energy-Geschmack eigentlich so geil.
Das habe ich vor ewigen Podcast-Folgen schon mal
Ja,
gesagt. Das
das
würde ich
hatte.
so gerne haben. Das wäre echt so das Patent.
Das sind aber genau diese Situationen, wo man immer Millionär werden kann. Weißt du das? Weil diese, wo sich alle einig sind, das bräuchte man eigentlich und das gibt es nicht. Das sind immer genau die Sachen, wo man 5 Jahre später sagt: Ah, weißt du noch, wir haben mal drüber gesprochen. Und irgendjemand verdient sich dumm und dämlich dran.
Es
Weil
gibt das tatsächlich
ich trinke
sowas
das gar nicht
wie.
wegen
Sir,
Koffein.
eigentlich
Ich trinke
super
das echt,
hart.
weil es so geil schmeckt.
Ja.
Ja, ich auch.
Sir, ready to drink Nootropicum ohne Koffein wäre vielleicht auch gar nicht so
Auch cool, ja.
uninteressant.
Ja.
So ein Abends-Energy ohne Nachteile so, ja.
Genau. Es gibt aber schon irgendwie so irgendwie diese Level Prime oder irgendwie so, wie heißen die, diese
Level
kleinen.
up.
Ja,
Aber es ist
Level
kein
Up kann
Koffein.
sein. Auf
Aber
jeden
kein
Fall haben die kein
Energy.
Koffein, schmecken ähnlich, aber die sind einen Sack teuer. Irgendwie 2,50 im Angebot oder sowas. Also,
Ja.
Danny, wir müssen uns mal unterhalten. Wir machen so ein
Ich wollte
Ding.
gerade
Wir machen so ein
sagen.
Ding.
Ja.
Dann vermarkten wir das hier. Ein paar Influencer haben wir schon. Es wird groß. Ich seh uns da, Danny.
Ja, voll.
Also als Schichtarbeiter kann ich keinen Energy Drink ohne Koffein vermarkten. Das läuft nicht.
Doch, damit du in diesen Schlafrhythmus wieder reinkommst.
Ach so, okay, ja.
Ja. Das kriegen wir hin, Kevin. Wir drehen das schon irgendwie.
Okay, Koffein ist eigentlich schlecht, ne? So.
Anaboles Fenster. Wie viel Zeit sollte maximal zwischen Trainingsende und Post-Workout-Meal vorhergehen?
Kommt drauf an, ob du Insulin nutzt oder nicht.
Ja, gut, jetzt. Dann sollte man es aber vorher
27
wissen, bevor
Minuten
man
und
sowas fragt,
36
ne?
Sekunden.
Habt ihr es gehört?
Viele auch vergessen, ist das Nervensystem und dass es auch eine maßgebliche Rolle dabei spielt, ob ihr überhaupt in der Lage dazu seid, Nährstoffe aufzunehmen. Denn wenn ihr noch voll im Sympathikus hängt, also in dem Nervensystem so, oh, da ist ein Tiger, ich muss jetzt kämpfen und mein Körper ist noch voll in Angriffsstellung und ihr haut da halt jetzt massenhaft Nährstoffe bzw. Nahrung rein, ist der Verdauungstrakt ja noch gar nicht in der Lage dazu, das überhaupt wegzuverdauen. Das heißt, diese ganzen Leute, die dann sofort ihren Shake trinken und da irgendwie, oh, ich kann mich jetzt nicht mit dir unterhalten, weil ich muss jetzt erstmal meine Mahlzeit essen oder so. Ist dann auch immer die Frage, natürlich auch typenabhängig, manche können ja da auch sehr schnell abschalten, aber grundsätzlich geht es ja auch darum, die Nährstoffe, die du zuführst, verwertbar zu machen. Das heißt, einfach nur das irgendwie reinzukippen, das ist ungefähr so wie die Leute, die ihre Mahlzeiten mixen und trinken. Ja, es ist zwar im Körper, aber kommt es da so an, wie es eigentlich ankommen sollte, ist dann halt wieder die andere so Frage, so, ne? Weil letztendlich geht es ja nicht um die Nährstoffe, die du zuführst, sondern die, die du dann auch verwerten kannst. Und wenn du in einem Zustand wie von einem Training mit dem Nervensystem, was gerade aktiviert ist, Nährstoffe reinkippst, gebe ich dir die Hand drauf, dass die nicht so verwertet werden, als wenn du zum Beispiel dich erstmal ins Auto setzt, deine Atemübungen machst, runterfährst, einfach ein bisschen meditierst, was auch immer, also alle Mittel und Wege findest, um möglichst schnell runterzufahren und deine Ruhefrequenz runterbringst und so weiter, um dann zu essen. Und dann guck mal, was auch mit deiner Verdauung passiert. Viele haben auch so Stressreaktionen auf Verdauung, dass sie dann auf ihre Post-Workout-Mahlzeit irgendwie dann immer Durchfall haben oder ähnliche Sachen. Habe ich schon ganz oft gehabt im Coaching, wo man dann einfach mit dem Rhythmus ausspielen muss. So, wann esse ich denn überhaupt diese Mahlzeit und wann bin ich überhaupt bereit dafür? Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Nach einem Schulter- oder Armtag kannst du easy eine Mahlzeit essen, aber nach einem Beintag fällt es den meisten dann schon wieder schwer, weil da
Ja.
einfach das Nervensystem viel mehr gefordert wird und du halt dementsprechend noch mehr in diesem Zustand bist, ne?
Definitiv. Gut, Leute, ich würde noch eine letzte Frage stellen, eine nette zum Abgrund, und dann würde ich mich auch von euch verabschieden wollen, beziehungsweise von den Zuhörern, denn wir müssen Michi gleich noch mal kurz löchern, wer jetzt gleich noch in New York startet. Jetzt, wo das gute Wetter kommt und der Sommer jetzt langsam wirklich einmal vor der Tür zu stehen scheint, worauf freut ihr euch im Sommer persönlich am meisten? Oder seid ihr gar keine Sommermenschen?
Doch, voll.
Ich
Leicht
finde im
bekleidete
Sommer
Mädchen auf der Straße.
ist nicht immer positiv, ist nicht immer
Ich finde den
positiv.
Sommer unglaublich geil mit dem, was er mit einem macht, so mit der Stimmung und so, mit diesem ganzen
Ja.
Wohlbefinden. Und du guckst,
Ja.
allein du stehst morgens auf und du siehst dieses Wetter und du bist gleich gut drauf. Aber
Ja.
auf der anderen Seite hasse ich den Sommer, weil ich schwitze einfach wie ein Schwein. Und Frühling und Herbst sind mir eigentlich viel lieber, weil da ist auch schöne Jahreszeit so. Also es ist eine schöne Stimmung, aber es ist halt nicht ganz so warm. Ne? So dieser richtige Hochsommer. Ich mag auch keine Länder, wo mehr als 30 Grad sind oder so, weil da fühle ich mich einfach nicht gut. Das ist einfach so eine Belastung für den Körper. Auch je nach Phase, gerade wenn du noch eine Off-Season hast oder so, das ist halt einfach mehr Qual, als dass es irgendwie Spaß macht, zumindest in der jetzigen Situation. Auch wenn es unglaublich viele Vorzüge hat natürlich. Ne? Aber das ist halt sehr präsent in meiner. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mit Michis Körper im Sommer durch die Gegend zu laufen, ist schon eine Herausforderung.
Also mein Highlight sind Birkenstock-Schlapfen tragen zu können und keine Schuhe anziehen zu müssen.
So
Aber
Barbecue.
mit Socken, oder? Oder ohne Socken?
Na, aktuell ohne Socken, weil Socken anziehen ist genauso mühsam wie Schuhe. Aber
Denk
ich
jetzt
werde
an
mir da
Trick.
deines Gerät mal
Näher
näher
interessieren.
angucken.
Ja.
Affiliate Link kommt.
Ja.
Martin?
Bald, die nächste Konferenz machen wir von den Malediven, wenn es dann geklappt hat bei mir hier mit den Jungs.
Schick. Mit dem Energy Drink und den Sockenanzieher.
Ganz genau.
Ja, generell grillen ist
Liebe
geil
ich auch.
natürlich. Und halt auch mal, ja, nicht immer mit so einer fetten Jacke und so fest, ja, einfach mal so mit einem T-Shirt rausgehen. Ne? Da freue ich mich schon extrem drauf.
Und
Ja.
morgens, dass es hell ist, wenn man aufsteht. Geil.
Ja.
Alright, Leute. Es war für mich eine wirklich schöne Folge, wo viel diskutiert worden ist, aber total sachlich und nett und schön und auch, glaube ich, echt viel Input rumgekommen ist. Also vielen, vielen Dank an alle Beteiligten dafür. Danke Martin, danke Kevin sowieso und danke auch Michi und danke Danny, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Du darfst gerne öfter kommen. Es hat
Unbedingt, hat Spaß
gut
gemacht.
harmoniert. Ja, wenn ihr auch sagt, Danny soll mal wieder öfter reinkommen, haut es in die Kommentare. Generell würde mich mal interessieren, was ihr von der Folge gehalten habt. Und in dem Sinne, bildet euch breiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.